Hi.
Welcome to a new episode of Schwitzkasten.
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 Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Hey, Niklas.
Hey, Lukas, Mann, ne?
Na? Das geht so.
Ich habe eine offene, klaffende Wunde an meinem linken Arm, aber sonst alles okay.
Eine kläffende Wunde?
Kläffende Wunde! Kojoten kläffen.
Ja. Hat der Kojote eigentlich einen Namen? Oder die Kojotin? Weil ich meine, dein Löwe hat ja einen Namen. Ich
Humphrey?
Weiß nicht, ob du.
Humphrey?
Okay, hast du einen
Podcast schon mal. Ja, hab ich gedroppt.
Alles klar.
Wir können ja sagen, bis zum Ende dieser Episode haben wir einen Namen für ihn.
Cool. Notfalls machen wir eine Top 7 Namen für eine Kojotin.
Ja.
Denn wir wollen ja heute ohnehin über Frauen reden.
Oh ja, stimmt. Wir wollten vermehrt über Women's Wrestling sprechen.
Wir haben uns, wir haben uns so getroffen und waren so, hey, lass mal über Frauen reden.
Es fing ja schon damit an, dass ich dich gefragt habe, ob du auch eher so eine weibliche Kojotin hier siehst in meinem neuen Tattoo. Shoutout, by the way, Rito Tattoos, Namensbüttel.
Yeah.
Antje. Wenn ihr ein Tattoo in Hamburg wollt, geht zu Rito Tattoos.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Gibt bestimmt auch andere Adressen. Nur diese kann ich halt empfehlen. Ja. Mit wärmstem Herzen.
Das ist jo, schön. Und aber warm im Arm. Der dürfte jetzt gut durchblutet sein.
Ja, auch diese leichte Rotfärbung, die man dann einfach hat, so, ne? Dieses.
Ja, aber das ist in dieser Jahreszeit das nächste, was du zu halbwegs Urlaubsbräune bekommst. Ohne auszusehen wie Adam Cole.
Mich haben schon mehrere Leute in der U-Bahn auf dem Weg zu dir darauf angesprochen, ob mein Arm im Urlaub war.
Das passiert Adam Cole auch ständig. Außer Leute sehen seine Hände.
Guckt euch nicht AEW an, Leute. Adam Cole's Spray-Tan wird euch töten. Wie kann man sich denn komplett gelb sprühen und seine Hände freilassen?
Aber es war bei Triple H seinerzeit auch immer krass, wie einfach seine Achselhöhlen bleich waren und der Rest dann halt einfach Bronze. Er war auch ein ganz krasses Beispiel, was es angeht.
Ich meine, die haben alle die Nummer von Randy Orton. Sie könnten ihn einfach anrufen und fragen, wie es geht.
Das stimmt.
So, wer mit dem perfektesten Teint immer.
Ja, das stimmt wirklich.
Ja. Ja. Auch eine schöne Top 7.
Auch eine schöne Top 7, ja. Das stimmt. Das stimmt.
Teint 7. Vielleicht machen wir heute aber zwei. Wir haben beim letzten Schwitzschlag keinen.
Wie nennt man jemanden, der nicht so gut mit seinem Spray-Tan unterwegs ist? Ein Dilettant.
Ja.
Herrlich. 3 Minuten drin, erster richtig mieser Dad-Joke.
Vielleicht schon der zweite oder dritte, ehrlich gesagt, oder?
Ich sag der erste richtig mieser, nicht erster.
Ach so, okay. Ach so, ja, trinken müssen wir.
Ja, Entschuldigung, ich bin total ausgedörrt. Ich habe schon angefangen.
Ausgedörrt? Wer lag denn heute hier 5 Stunden auf einer Bank?
Naja, du.
Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich noch sprechen kann. Ich habe mich 5 Stunden mit meiner Tätowiererin Antje unterhalten. Und jetzt wieder reden? Krass.
Wird schon gehen.
Oh, guck mal, es geht auch, dass ich mein Bier in ein schräges Glas eingieße, während ich spreche.
Das stimmt. Das liegt daran, dass du relativ lange Finger hast. Damit das ermöglicht es dir, dieses 0,3 Liter Glas zu halten, während du das Mikro in der gleichen Hand hältst.
Also heftiger.
Du umgreifst beides.
Ich bin schon ein heftiger Motherfucker, aber ich bin nicht so ein heftiger Motherfucker wie der Schützenkönig Franz Josef.
Schützenkönig Franz Josef, ja. Eine traditionell bayerische Bierspezialität. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Ist nicht das deutsche Reinheitsgebot, das ist das bayerische.
Das ist weit weg vom deutschen.
Ja.
Ein bayerisches Helles namens Schützenkönig Franz Josef.
Krass.
Ja, ich habe bei mir in der Straße so ein, ich würde einen Shoutout geben, aber ich kenne den Namen gerade nicht. Einfach so ein Getränkehändler.
Ja.
Der ein unfassbar langes Regal von Einzelflaschen hat. Das sieht man selten in dieser Form und Größe so. Und du kriegst da immer eine Beratung. Ich gehe da rein und sage, hey, ich hätte gern 2 Helle. Irgendwelche coolen so. Und sagt er, ja, Franz Josef Schützenkönig, ist okay. Und so, und dann geht das so irgendwie. Ein anderes, ich weiß nicht, was andere hole ich gleich mal raus.
Geil.
Das ist noch wieder ein anderes. Also so eine Beratung, dann kauft man so 2 Flaschen für irgendwie 3 Euro und dann ist das cool. So. Das ist eine gute Erfahrung, solche Läden.
Voll. Besuchen. Ey, protect the Einzelhandel.
Ja, das wirklich. Ist so heftigste Einzelhandel. Ach so. Muss jetzt nochmal trinken.
Ja. Cheers. Auf den Händler, dessen Namen wir nicht wissen.
Mhm. Josef Franz.
Wie ist SFJ?
Mhm. SFJ. Mhm. Gute Submission, guter Wrestler. Aber auch ein gutes Helles.
Sehr klar tatsächlich.
Es ist klar, ja, es ist klar. Es ist auf jeden Fall sehr würzig für ein Helles. Helle sind oft so süffig, Aber das ist eher würzig, aber geil. Mega. Ballert bestimmt. Ja. Hat mir verdient heute.
Shoutout Franz Josef.
Mhm. Mm. So, wie geht's dir?
Zwei Bier, den Blutverdünnungsfaktor lassen wir jetzt mal durchgehen.
Ja, ich glaube auch.
Ich bin nicht bereit dazu, Winterjacke zu tragen, aber ich muss es tun.
Ja.
Das nimmt mich mit, innerlich.
Okay.
Die Kälte ist eingekehrt. Weiß ich nicht, ich mag immer so die ersten Wochen der kalten Jahreszeit gar nicht.
Ja.
Das geht mir der auf den Sack. Aber sonst alles normal. Ich habe ja meine große Tattoo-Attacke noch vor mir, die ist übermorgen.
Oh Mann.
Dann ist mein Rücken wieder offen.
Oh Mann.
Ja.
Und du hast dann auch die kluge Entscheidung getroffen, mit einem komplett frisch gestochenen Tattoo dann in die Markthalle zu gehen und WXW Wrestling zu schauen. Das
ja.
Sollte jeder Mensch tun, glaube ich, der oder die ein Tattoo bekommt. Einfach mal direkt zu einer Wrestling-Show.
Mega klug.
Ja,
beste. Das wird retrospektiv die beste Idee sein, die ich jemals hatte. Aber naja, egal.
Es wird irgendwie ausarten und wir sehen dich irgendwann nach dem Main-Event im Ring liegen und jemand haut mit Kendo-Sticks auf deinem Rücken.
Ne, so Stuhlschläge einfach. Die klassischen Stuhlschläge.
Ich glaube, Kendo-Stick zwiebelt mehr dann.
Ja, aber das ist so lokal. Weißt du, ich habe ja dann den ganzen Rücken offen wieder.
Ja.
Und dann finde ich so diesen flächigen Stuhlschlag schon noch dümmer und unangenehmer. Sag ich dir ganz ehrlich.
Geil. Ja.
Wenn ihr zwischendurch so lustige Knackgeräusche hört, ich weiß nicht, ob das Noise Gate das hier wegfiltert, das ist dieses sehr alte Haus, in dem ich wohne, das halt einfach ein bisschen arbeitet, wenn es kalt ist draußen.
Sind das die Heizungsrohre oder ist es die Wand?
Boden. Da, das da im Boden.
Ah, okay.
Man also könnte das auch meinen, dass die Dielen, die hier drunter sind, die arbeiten jetzt halt so ein bisschen.
Ja.
Wärme, Kälte, Dingsbums, ist immer so.
Geiler Sound, aber es klingt so ein bisschen wie so ein Feuerknacken, aber oder so ein elektrisches Knacken. Ich weiß auch nicht.
Feuerknacken nehme ich lieber.
Ja.
Ja.
Schön. Jo.
Ja, so Wrestling. Das. Genau, Wrestling. Aber Samstag, also genau, Wrestling, Samstag, Hamburg, Markthalle,
ja.
Reihe 4, genau, paar von euch sind auch da, sagt gern Hallo.
Safe, ja, ich dachte übrigens Reihe 1.
Ja?
Ja, keine Ahnung.
Irgendwie ach so, es kann sein, dass auch Reihe 1 ist.
Und nee, es ist Reihe 4, es hat... Isaac Yankee, heute nochmal geschrieben, aber ich dachte irgendwie an 1, jetzt 4, müssen wir die Leute vor uns noch wegbumsen so.
Das ist völlig okay.
Aber gut, kannst du halt von hinten full nixen, einfach so nach vorne durch full nixen. Dann.
Das stimmt, ja. Genau.
Das ist ein Tu-Wort, full nixen. Dann.
Full nixen. Dann.
Ja.
Full nixieren.
Full nixieren, mhm. Ja, geil, wird mega, glaube ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, was bei WXW geht, lassen wir uns mal überraschen.
Genau, voll Bock drauf, aber.
Ja.
Schön, so.
Jo.
Okay, Schnitt. Reden wir über...
Hast du echt einen Schnitt gemacht?
Nee.
Okay.
Nur das Wort gesagt. Das hat keine technischen Auswirkungen.
Okay. Ich weiß ja nicht, wie das funktioniert. Du machst das immer. Vielleicht sagt man Schnitt und dann macht dieses Gerät, das scheiß KI-Büchse da, irgend so ein Schnittding.
KI-Büchse, geil. Schreckliche Vorstellung eigentlich.
Es wird dir Arbeit abnehmen.
Geht, welche Schnitte denn?
Ja, stimmt. Manchmal gehen wir pinkeln, wenn wir über 3 Stunden aufnehmen.
Ja, aber also dieser Podcast ist weitgehend extrem ungeschnitten, unzensiert und ungeniert.
Was, ein unbeschnittener Podcast?
Okay. Ja,
okay.
Auch das.
Ja.
Gut.
Hast du keine wir haben beide keinen jüdischen Background, ne?
Nee.
Okay. Wobei der Mädchenname meiner Mutter Goldmann ist.
Das klingt
hart jüdisch.
Das stimmt, das stimmt.
Ja.
Huh. Ja.
Naja, gut.
Mädchenname ist aber eine gute Überleitung.
Ja.
Wir haben das ja schon so ein bisschen seit einer Weile immer mal wieder dezent durchklingen lassen oder du auch extrem offensiv bist, beleidigend. Wir sind so mittelzufrieden gerade mit der Women's Division bei WWE.
Oder halt richtig abgefuckt.
Davon, genau.
Wie manche.
Ich wollte jetzt so als Schnittmenge mittelzufrieden nehmen, wobei es stimmt okay. Nicht. Mittelzufrieden ist auch, nee, es ist überhaupt nicht die Schnittmenge. Das ist schon ein krasser Euphemismus. Das ist so wie, naja.
Jax.
Boah, Alter. Okay, alles klar. Das ist das Niveau. So, aber gleichzeitig gibt es ja auch irgendwie NXT. Und irgendwie geht es da besser.
Ja.
Und darüber könnte man mal reden. So ungefähr ist ganz kurz umrissen das Ding.
Ja.
Oder? Also weil WWE an und für sich und als großes Ganzes, SmackDown und Raw machen ja durchaus Spaß. Mhm. Aber wir sind wieder zurück in der Ära von, und jetzt kommt so ein Women's-Segment. Tja, das ist irgendwie alles viel egaler als der Rest.
Ja.
Schade.
Und das liegt nicht nur an der Wahrnehmung von glaube ich, so, sondern auch wirklich an dem Investment, weil das kannst du ja auch irgendwo objektiv verfolgen, so. Mhm. Ob in einer Story viel investiert wird oder nicht. Wie die Charaktere ausgearbeitet werden, was die Story an sich hergibt, und eben was nicht. So, wie Matches präsentiert werden, wie Backstage-Segmente produziert werden.
Wie so viel Platz und Zeit sie bekommen.
Exakt.
Ja.
Und da können wir gerne mal so eine kleine Gegenüberstellung machen zwischen Main Roster Women's Divisions und NXT Women's Division. Ich glaube, das ist interessant und Triple H hört uns zu, das wissen wir, das ist belegt.
Ja.
Das heißt, er kann da auch vielleicht mal was hören. Offenbar hört er seinem Bro Shawn nicht zu. Shawn Michaels konnte schon immer gut mit Frauen.
Ja.
Kriegt das definitiv besser hin bei NXT. Hm. Wir haben ja vor 2-3 Episoden hatten wir einen NXT-Podcast rausgehauen.
Correct.
Und haben da ja schon wirklich, auch, wie ich mich so erinnere, sehr wohlwollend über die Entwicklung in der Women's Division dort gesprochen.
Ja.
Auch haben ein paar Leute rausgenommen, auch so, die uns besonders gefallen. Du hast viel zu Jada Parker zum Beispiel gesagt.
Ja.
So, ne, das, ich über Stephanie Fucker. Und da kann man einfach noch, wenn man wohlwollend reden möchte, noch irgendwie locker so 8 weitere Namen nennen.
Ja.
So, die Women's Division ist so krass präsent, dass man, also dass es mir so geht, wenn ich NXT schaue, ich habe dort absolut gar nicht den Gedanken oder den Ansatz des Gedankens, dass es irgendwie 2 verschiedene Divisions sind, eine Men's und eine Women's, sondern ich sehe da einfach so Wrestling und Charaktere. Und so, ich würde sogar sagen, es ist nicht unbedingt gleichwertig, auch so aufgebaut von der TV-Time und so. Es ist manchmal so, dass die Frauen viel mehr Showcase bekommen sogar.
Mhm. Also ich habe auf jeden Fall das Gefühl von so einer selbstverständlich gelebten Parität.
Mhm.
Also genau das, was du halt gerade meinst. In manchen Shows fühlt es sich an, als wären die tatsächlichen Women's Division Segmente wirklich mehr und fühlen sich auch nicht uninteressant an oder so oder weniger interessant und sind auch dem Publikum zum Beispiel nicht egaler als die Männersegmente oder so.
Ja.
Und in manchen Episoden halt nicht, aber das ist halt total okay, weil es ist halt einfach gerade, wie es ist und wie es sich entwickelt. So. Und natürlich gibt es auch in der Women's Division bei NXT ein paar Hängepartien und uninteressantere Sachen, aber das ist ja auch ein bisschen by design bei NXT so.
Klar.
Und ich mag tatsächlich, dass es sich, das hast du eigentlich schön gesagt, einfach alles wie Wrestling anfühlt und gerade während man so guckt, auch irgendwie keinen Unterschied macht, ob da jetzt weibliche Personen sind oder männliche Personen, so. Alles hat gefühlt die gleiche Liebe drin.
Ja.
Und auch die gleiche Stumpfheit im Zweifelsfall, aber es wirkt halt nicht so, als würde man in das eine investieren und in das andere nicht, so.
Und das kann man auch an einem ganz banalen, lustigen Phänomen ist das falsche Wort, aber du kannst an einer Sache feststellen, jetzt diese aktuelle NXT-Episode zum Beispiel.
Ich wollte gerade mein Mikro trinken.
Geil.
Man muss es anders machen.
Wow.
Entschuldigung.
Bei der aktuellen NXT-Episode war der Opener ein Women's Match. Keine Ahnung mehr, wer gegen wen, ehrlich gesagt.
Ja.
Und das zweite Match war ein Women's Match. Das heißt, du hast 2 Women's Matches hintereinander gesetzt.
Ja.
Normal, wenn du eine Card von der Show bookst, dann verteilst du das so ein bisschen. Dann machst du mal ein Männer-Match, mal ein Tag-Match, mal ein Women's Match, dann wieder ein Männer-Match. So.
Wenn du AEW bist, schmeißt du ein Women's Match in die Mitte.
Ja, dann schmeißt du immer ein Match, ein Women's Match in die Mitte. Ja, safe.
Entschuldigung, aber die Spitze muss erlaubt sein.
Ja. Und die Tatsache, dass man diese Trennung dort gar nicht macht und gar nicht darauf achtet irgendwie, okay, wir müssen jetzt da 2 Männer zwischenschieben.
Schön.
Das ist total interessant.
Ja.
Und das ist total selten. Sowas sehe ich in keiner anderen Show.
Mhm.
Sehe ich aber Raw und SmackDown nicht oder so. Dass ist einfach so ein Selbstverständnis, da wir wollen jetzt einfach irgendwie ein gutes Match da platzieren und dann wollen wir noch ein Match da platzieren. Und das sind dann halt einfach zufällig Frauen so. Mhm. Das können auch zwei Männer sein, dann mal irgendwann vielleicht nächste Woche wieder hintereinander. Aber die Tatsache, dass man da jetzt nicht so krass das so künstlich verteilen muss, zeigt mir schon ein gewisses Selbstverständnis so.
Ja.
Das ist geil.
Safe. Safe. Ja. Oder auch, dass Kelani Jordan gegen Fallon Henley um einen Midcard-Titel die Show beenden darf. Mhm. So.
Ach guck mal, das habe ich noch gar nicht zu Ende geschaut dann. Ja.
Also ja. So, ne? Mhm. Das ist halt auch.
Naja, Show beenden, ne? Das letzte Pay-Per-View. Was war es bei NXT?
Oh, wie hieß das? Halloween Havoc.
Halloween Havoc.
Ja.
Main Event war ein 5-on-5 Women's Match, oder?
Mhm.
Ja, es war nicht das mit Trick Williams. So, es war ein.
Nee, das war die ECW-Show.
Ach ja, das war die ECW-Show.
Ach
stimmt, du hast recht. Ja. Ja.
Bei Fuck, Halloween Havoc waren es Trick Williams und okay. Ethan Page.
Ja. Ja. Aber gut, die Halloween-Show, auch einfach absolut heftiges Showcase der Frauen dort. So
ja, in diesem, ja.
Oh,
ja.
5-on-5. Krass, ja. Dabei, also man muss die Kirche auch ein bisschen im Dorf lassen, ne? So, was so wirklich Storylines, die Narrativen, also die Fäden an sich bei den Frauen angeht, da ist jetzt nicht irgendwie der absolute High End Shit drin, so, ne?
Ey, du, der ist bei NXT generell nicht.
Macht man nicht so, ne? Ja, nee. Stimmt. Das sind immer nur so Fäden über 3 Wochen gezogen, wo irgendwelche Leute sich nicht abkönnen.
Ja, und also, vielleicht gibt's da so Sachen, die sich mal länger ziehen, aber wir reden ja jetzt nicht von so einer Erzähltiefe wie jetzt, weiß ich nicht, Bloodline oder so.
Ja, ja.
Ne? Die Charaktere werden bei NXT, das ist schon auch bei Design, würde ich behaupten, recht oberflächlich gezeichnet und ich finde das aber nicht schlimm, weil es sich so ein bisschen. Es ist ein bisschen wie so eine Aneinanderreihung von so kürzeren Comic-Geschichten oder so. Auch ja. Die Charaktere sind ungefähr so. Und ich finde das aber cool, weil wie gesagt, da gibt's dann keine großen Unterschiede. Da ist nicht dann, also selbst so eine Fehde von Zachary Vance und Wes Lee, die halt eine jahrelang zurückgehende Tag-Team-Vergangenheit gemeinsam haben, wird da dann halt nicht super krass aufgebauscht zu irgendwas Deepem, sondern, ey Mann, die beleidigen sich einfach ein bisschen wüst, so, und dann kloppen die sich und dann machen die das nochmal und dann vielleicht nochmal und dann ist auch durch. Weißt ja. du? Also jetzt nicht so, als hätte ich da Erkenntnis gewinnen. So. Und darum ja. geht es halt auch nicht, so. Ja. NXT ist schon sehr doll about Attitude und nicht viel mehr. Und das ist aber auch cool, weil auch die Women's haben eine Menge Attitüde dort.
Und das ist das Schlüsselwort, glaube ich. Und ganz interessant, dass du gerade eine Comic-Parallele aufgemacht hast. Im Prinzip erinnern mich viele Charaktere da an Comic-Charaktere so.
Voll.
Weil Comic-Charaktere sind auch oft, es gibt natürlich Ausnahmen, es gibt solche und solche, aber manche Comic-Charaktere sind halt irgendwo stumpf oder bewegen sich schon irgendwie so an der Oberfläche auch. Irgendwie. Zumindest wenn man sie kurz verfolgt. So. Und haben aber eine wahnsinnig starke Aura oder Attitüde, irgendwie so wirken halt irgendwie krass oder so. Und das sehe ich auch bei ganz vielen. So eine Julia, so eine Stephanie Vaquer und so, die haben halt jetzt gerade nicht viel Substanz in ihren Charakteren so, nee. Aber die sind halt einfach fucking cool.
Ja, das ist der Punkt. Also die sind cool. Die sind tatsächlich cool. Und es gibt bei NXT ganz viele Layers von cool so. Und zu manchen kann man dann halt mehr relaten und zu anderen weniger. Ja. Aber das sind alles schon, und ich finde deswegen diesen Comic-Vergleich tatsächlich nicht so blöd. Das sind alles schon so bisschen so Vintage-Wrestling-Superhelden-Charaktere auf eine gewisse Art. Und wie gesagt, das reicht dann auch für super viel, so ja. für das, was die da machen. Und ich glaube, das macht auch viel der Kurzweiligkeit von NXT aus, weil du brauchst halt keinen Vorlauf, um das zu checken.
Mhm. Stimmt, du kannst einfach reinballern. Ja. Du weißt genau, was du, wenn du die Leute siehst, weißt du irgendwie, was die dir bringen, so.
Ja, du fertig. Kannst auch 5 Folgen verpasst haben und wieder eine gucken, ist ja. geil.
Ja.
So. Das ist total geil. Es ist super zugänglich. Ja. Ich finde es wirklich super. Also auch so, wenn du dir vorstellst, dass NXT ja jetzt auch beginnt zu touren,
ja.
so, oder stärker
machen
zu touren, regelmäßiger, ja. Das macht, du kannst völlig unfallfrei in eine NXT-Show gehen und bist gut unterhalten und hast nichts verpasst. So.
Ja.
Das ist eine Qualität tatsächlich.
Stimmt.
so eine zugängliche Show zu basteln. Das ist bei SmackDown und Raw eben nicht so. Und das ist dann auch der Unterschied zu so einer für ein TV-Publikum und Millionen, Milliarden schwere TV-Verträge gebaute Shows, die halt mit Cliffhangern.
Ja.
Die mit Cliffhangern arbeiten müssen, weil die Sender natürlich wollen und WWE den Sendern sicherlich versprochen hat, dass sie Trigger setzen, damit Leute auch in der nächsten Show wieder einschalten.
Ja, klar.
NXT als originär Network-Format ist das ziemlich Wumpe mal gewesen. So, inzwischen ist es natürlich auch anders, das läuft auch beim CW.
Ja.
Aber eben, weiß ich nicht, auf so einer eventigeren Basis. Und das ist geil, das ist tatsächlich geil. So, also NXT, ich mach das an und ich bin gut unterhalten und es ist fertig und es ist cool, es ist schön leicht bekömmlich,
ja,
und macht Bock. Und die Frauen haben einen sehr großen Anteil daran. Mitunter sind meine Lieblingscharaktere im Moment, die ich bei NXT verfolge, mehr oder weniger durch die Bank weiblich.
Ja, geht mir auch so tatsächlich. Und das ist mehr auf so einer Gefühlsebene. Und damit meine ich jetzt nicht mal Erotisches.
Nicht primär.
das liegt tatsächlich hauptsächlich an der Attitüde so, und ich stehe auf Attitüde im Wrestling.
Das ist einfach
ein Ding. Ich brauche manchmal gar nicht diese wahnsinnig tiefen Charaktere und so. Die bekomme ich auch woanders, ne? Die bekomme ich ja irgendwie bei Raw und SmackDown zum Teil. Und da geht's mir bei NXT halt hauptsächlich um meine Girls, meine Guys, die halt irgendwie diese Attitüde vermitteln so. Ich habe auch bei den Frauen tatsächlich mehr Personen, die mich krass interessieren. Ich habe, wenn ich jetzt einfach mal so drei nennen müsste, würde ich Stephanie Vaquer nennen, die ich unfassbar gerne beobachte bei dem, was sie tut.
Für mich im Moment stärkste Aura im Wrestling.
Alter Schwede, das ist so krass, wie die zwischen den Moves guckt und so. Die hat so eine geile Überheblichkeit, die aber nicht assi ist. Das ist ganz komisch irgendwie. Die hat so ein heftiges Selbstbewusstsein, was
ja
an der Grenze zum Heel-Sein eigentlich immer steht, aber sie überschreitet die einfach nicht.
Das ist unglaublich. Ey, es geht mir voll genauso. Wirklich ab der Entrance von Stephanie Vaquer bin ich so, boah,
ja,
wie doll weiß sie eigentlich, wie gut sie ist.
Ja.
Das sagt ihr Blick halt so ganz krass. Und sie hat, wenn sie so ins Publikum guckt, so eine Mischung aus, und die finde ich unglaublich faszinierend, so eine Mischung aus, danke für den Applaus, aber ihr wisst schon, er ist sehr gerechtfertigt. Und ich weiß es auch.
Ja.
So guckt sie halt so, ja, ich verdiene das gerade, dass ihr das geil findet.
Ja.
Gebt euch mal Mühe, damit ihr das auch verdient. Das schwingt da auch mit. So.
Mega.
Also das ist so geil, und ich mag das richtig gerne. Sie hat so eine selbstverständliche Superstar-Aura, aber eben nicht auf so eine Art wie so ein Trick Williams, auf so, ey Mann, ich bin einer von euch und ich bin richtig nahbar mäßig, sondern genau das Gegenteil. Stephanie Vaquer ist so weit weg von allem, was wir jemals sein können.
Mhm.
So, weil sie irgendwie einfach das halt hat. So, sie ist so, weiß ich nicht, so mystisch auf so eine, ja, weirde Art einfach. Sie ist irgendwie special und ich liebe das voll,
ja,
dass sie das hinbekommt, dass von ihrer Entrance bis zu dem Moment, wo sie den Ring und die Rampe wieder verlässt und Backstage verschwindet, durchgezogen bekommt, diesen Modus nie zu verlassen. Selbst wenn sie mal lächelt, schaltet sie sofort wieder um und so. Also, das ist so natürlich in ihr drin, wie sie das macht. Ich finde es unglaublich faszinierend.
Ich finde, Andrade sollte sich Stephanie Vaquer mal zum Vorbild nehmen und so ein bisschen von der abkommen. Ich glaube, Andrade hat das Potenzial, so eine Aura, so eine ähnliche Aura zu haben.
Mhm.
Er kriegt es irgendwie nicht so hin. Fehlt noch so ein bisschen, aber auch so, damit könnte er auch seine Sprachbarriere überbrücken.
Das stimmt.
Irgendwie, ja. Ja, aber Aura ist auch so ein Ding einfach, ne? Du hast ganz viel über Jada Parkers Aura geredet in letzter Zeit, die einfach unfassbar stark ist.
Ja.
So, das ist schon geil einfach, ja. Und dann, keine Ahnung, ja. Wesley ist bei den Männern noch dabei für mich, so, der sich gerade ziemlich cool macht.
Das stimmt.
Ziemlich cool schlägt, so.
Der
Heel-Charakter tut ihm insofern gut, dass er das jetzt, ist ja developmental, ne, NXT, dass er den jetzt ausprobieren darf, ist wichtig, weil er da nochmal eben diese Seite zeigt, so, die mir sehr gut gefällt. Und dann kann man im Main-Roster mal mit dem irgendwann gucken, ob man eben das oder das andere will, so.
Ja, voll, voll.
Der kann beides ganz gut gehen. Ja, genau. Aber ja, die Frauen, bei Julia ist es ähnlich wie bei Vaquer. Sie kommt einfach anders an. Sie ist nicht so mein Cup of Tea, weil die Art, wie gerade Japanerinnen oft präsentiert werden, mir nicht so zusagt bei WWE. Mhm. Diese, nicht nur, das wird so bei AEW so, ne? Das ist manchmal dieses Over-the-Top-Ding so. Mhm. Das resoniert nicht so ganz in mir.
Ja,
so diese zu vielen Bewegungen und so. Ne? Ich mag lieber die eher wenig tun und viel wirken, als die sich super viel bewegen und viel machen und so und wirken wollen.
Auch das Outfit von Julia ist, ne, mit dieser Maske, die ihr ständig runterrutscht und so.
Ja, es ist Asuka 3.0.
Genau, so ein bisschen drüber. Aber check ich voll. Und genau an dem Moment, witzigerweise, stelle ich gerade das erste Mal fest, dass Stephanie Vaquer und Julia beide irgendwie auf so eine coole, selbstverständliche Art oder auch gar nicht selbstverständliche und mega bis ins Detail ausgeplante und skizzierte, wissen wir nicht, werden wir nie erfahren,
ja.
Art eine gewisse, mit einem gewissen Respekt und einer gewissen Hommage an die Wrestling-Kultur, aus der sie kommen, referenzieren. So ja. Julia halt so wirklich traditionell nach den US-Standards von traditionell japanischen WrestlerInnen-Präsentationen halt so eben japanisch, so ja. Mit all dem Pomp und so.
Das Extravagante so, ne?
Ja, ja, genau. Und Stephanie Vaquer halt mit diesem Anmystifizierten.
Ja.
So. Also mir persönlich auch der liebere Teil dessen, was man so aus dem Lucha Libre dann mitnehmen kann. Mhm. So.
Ja.
Dafür braucht sie halt keine Maske. So,
ja, dafür braucht sie nur Succubus-Hörner.
das ist schon ziemlich geil. So. Also ich finde es sehr faszinierend, dass man die beiden ausgerechnet jetzt in ein Tag-Team gesteckt hat.
Mhm.
Aber genau deswegen auch total interessant. So. Und dass man es gleichzeitig aushält, ja noch ein drittes Debüt sich geleistet zu haben in Zarya.
Ja.
Die man hart overbringt gerade so. Also, das ist ein richtiger, nach allen Regeln der Kunst, Monster-Push, den sie als Debüt bekommt, so, ne?
Ja, also, ich habe keinen Schimmer, warum sie als Face präsentiert wird, aber ja, es ist ein Monster-Push. Ja.
Crazy. Ja. Ich glaube, sie wird vor allem deshalb als Face präsentiert, weil es gerade halt einen Heel-Champ gibt.
Ja, wahrscheinlich. So. Ja.
Und eine Heel-Faction.
Ja.
Eine dominante Heel-Spitze, ehrlicherweise so. Beide Champs sind ja inzwischen Heels, jetzt wo Fallon Henley den North American Title hat, deswegen passt das wahrscheinlich schon.
Ja.
Aber also das ist schon krass, ne? Wen, dass die halt so einfach auf chillig in, keine Ahnung, ihrem ersten Monat halt auch einfach mal Champs pinnen darf.
Ja. Dude. Champs gepinnt, das ist Main Event entschieden.
Leute, und auch reihenweise Leute weggeklatscht, so. Also es ist richtig, richtig stark.
Bei dieser ACW-Episode bei den 5-on-5 hat sie halt einfach den Pin gemacht.
Ja.
So, es ist schon eine Ansage, ja. Die kann, glaube ich, auch echt was.
Ja.
Australierin.
Und Dings hier halt, ne? Jordynne Grace halt auch einfach. Also, ich fand es geil, dass man sie, die beiden so sehr so auf Augenhöhe erstmal präsentiert hat und dann am Ende ausgestochen. Am Ende war sie halt die Dominante in ihrem Team und nicht Jordynne Grace. Und alle, können wir uns bitte einmal kurz Jordynne Grace angucken?
So irre. Ne? Wie die sich bewegt auch, ne? Dass die so eine Geschwindigkeit entwickeln kann in diesen Bewegungen, obwohl sie so eine Masse mit sich bringt. Finde ich krank.
Ja.
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 Also, genau, da ist schon einfach wahnsinnig, da wird wahnsinnig viel richtig gemacht, so.
Mhm.
Genau, man könnte jetzt theoretisch zu jeder einzelnen Frau da was sagen, aber irgendwann will ich auch mal diese Gegenüberstellung machen, so,
ja.
zu Raw und SmackDown.
Kommen wir zum Problem.
Ja, ja, genau. Für mich ist es eigentlich immer eine Sache von Investment tatsächlich. Also will man gerade wirklich investieren in die Women's Divisions oder nicht? Und ich glaube, das ist seit 1-2 Jahren, glaube ich, sage ich das mittlerweile so, dass ich das nicht spüre. So, ich spüre das nicht. Es gibt bei Rhea Ripley, gibt es halt einen Charakter, der geschaffen wurde die letzten 3 Jahre oder was, mit dem man wahnsinnig viel macht, mit dem man wahnsinnig viel vorhat, in die fast, ich sag mal, 80% des Investments für die Frauen reingeht oder ging so die letzte Zeit. Diesen gemacht das Star. Das ist die letzte und die aktuellste große Star-Story in der Women's Division bei Raw und SmackDown. Ja, und dann kommt für mich erstmal lange nichts.
Ich sag mal was Provokantes. Ich glaube, WWE ist mit Rhea Ripley in eine Post-Women's Division-Era gegangen. Warum? Für Rhea Ripley ist ihr Dasein in der Women's Division absolut zweitrangig. Rhea Ripley ist vor allem deshalb diese Rhea Ripley, weil sie die unabhängig davon ist, ob sie einem Mann oder einer Frau gegenübersteht. Mhm. Rhea Ripley ist vor allem in Segmenten zu sehen, wo sie mit Männern zu tun hat. Mhm. So, und hat ihr Standing aufgebaut, vor allem im Kreise von Männern, die sie dominiert hat, aber nicht wrestlerisch, sondern als Charakter.
Ja.
Und dominiert auch 95% der Männer bei WWE in Sachen Beliebtheit.
Ja.
So, und das hat aber damit zu tun, dass sie die Frage von welcher Division gehörst du an, halt einfach hinter sich gelassen hat. Das ist egal. So, darum geht es nicht.
Mhm.
Und das ist nachvollziehbar in WWE Main Roster Perspektive, weil da geht es halt einfach viel stärker um das Erzählen, so, und um die Charaktere und um die Narrative und auch, so blöd das klingt, mehr um Backstage-Segmente, als es bei NXT zum Beispiel geht, so.
Ja.
Und es hat sich halt einfach gezeigt, dass Rhea Ripley, und ich mache das wirklich speziell an ihr fest, auf einem Level ist, auf dem sind halt sowieso 2% des Rosters überhaupt nur, so,
ja,
oder lass es 3 sein. Und halt aktuell im Main-Roster keine Frau. Okay, geben wir Rhea Ripley also die Screentime mit ihresgleichen. Mhm. Und nutzen dann das, was sie bringen kann, wenn sie dann mit anderen Frauen unterwegs ist, im Zweifelsfall, um zu versuchen, ob die mithalten können. So.
Mhm.
Und die einzige, die sich dort hervortat, ist Liv Morgan.
Ja.
Und mit Liv Morgan passiert jetzt das Gleiche. Liv Morgan ist hauptsächlich, also wann ist Liv Morgan als Women's Champ zu sehen? So, ist völlig egal, spielt keine Rolle.
So. Die hängt mit Männern rum und hat viel TV-Time.
Genau. Ja. So, und
macht spielt, viel Work.
Und man guckt halt, ob sie mit denen spielen kann. So,
ja.
Ne? Und es ist durchaus plausibel anzunehmen, dass sie da den einen oder anderen um den Finger wickelt und nicht nur einen.
Ja.
So. Und das meine ich halt mit diesem Post-Women's-Division-Ding. Es geht nicht um die Division. So, das ist völlig zweitrangig, dass es eine Division und einen Titel gibt. Es geht um die Geschichten. So.
Mhm.
Und das wiederum kriegen aber negativ gesprochen all diejenigen zu spüren, die halt nur in der Division sind. Weißt du, was ich meine?
Ja, der Rest also.
Weil wenn man dann sich so Women's-Matches anguckt und die Stories, die da drumherum sind, dann gibt's halt noch Tiffany Stratton, die interessant ist, so, weil sie die unüberwindbare Nia Jax vor sich hat und man auch nicht weiß, ob sie sich traut, sie zu überwinden, weil sie halt irgendwie gemeinsame Sache mit ihr macht. Okay, cool.
Ja.
Aber das ist ja eigentlich ja auch nicht mal richtig die Titelgeschichte, so.
Ja.
Ja, und alles andere ist dann halt so, ne? Also mit Dings Jade Cargill und Bianca Belair versucht man es, so ein Stück weit die als Charaktere stark zu machen, dass die für was stehen, auch für eine gewisse Attitude.
Mhm.
Aber nobody cares, weil niemand, der ihnen gegenübersteht, stark wirkt. So. Selbst wenn du ihnen halt dysfunktionale Paarungen aus Nia Jax und Tiffany Stratton gegenüberstellst. So.
Ja, da ist, genau, da ist kein Gegengewicht.
Und, nee, das fehlt.
Generell fehlt aber auch bei Belair und Cargill einfach auch irgendwie das nötige Quäntchen, um mich zu interessieren.
Also, same.
Das ist, da ist einfach zu wenig investiert. Und
das geht mir auch.
Das, was du, da hast du eigentlich schön zusammengefasst gerade alles, so, da würde ich mitgehen. Ich finde noch exemplarisch da jetzt wichtig zu ergänzen, dass ich es ziemlich armselig fand, wie dieses Women's Wargames Match jetzt zustande gekommen ist. So. Da haben sich halt irgendwie über die letzten Wochen mal immer wieder so ein paar Frauen, auf der einen Seite ein paar Faces, auf der anderen Seite ein paar Heels, irgendwie so ein bisschen behakt, aber auch nicht unbedingt zusammen. Und dann haben sie irgendwie in der aktuellen Raw diese Leute irgendwie so positioniert, dass zufällig 5-on-5 da standen, so, beziehungsweise 4-gegen-5. Dann kam das Comeback von Rhea Ripley jetzt bei Raw. Und dann gab's halt ein Wargames-Match, weil Ripley das geschrien hat, so. Das ist stumpfstes, einfach nur random ein paar Faces und random ein paar Heels zueinander packen und gegeneinander antreten lassen.
Mhm.
Vergleich das mal jetzt mit dieser Männergeschichte. Was da gemacht wird, um diese Teams zu bilden, um diese, ne, das basiert auf einer, das Wargames-Match der Männer basiert halt auf jahrelanger Historie, auf richtig krass gebauten Charakteren und einer heftigen Rekrutierungsstory so, ne? Also da wird so richtig rein investiert in dieses Match, um das interessant zu machen bis zum letzten, die Teams sind noch nicht ready und so, und das Women's Match hat sich einfach so gebildet jetzt.
Und das ist halt das Ding, ne? Der Unterschied zwischen halt einer Frauenquote, das ist WWE bei Raw und SmackDown so, und einer selbstverständlich gelebten Parität bei NXT. Mhm. Das eine ist so ein, ja, wir wollen auch schon so modern sein und wollen schon auch natürlich zeigen, dass wir auch Frauen, also es ist auch wichtig, dass die auch da sind. So. Und bei NXT ist es halt so, ey Mann, whoever you are, schnapp dir dein Spotlight.
Ja.
So.
Ja.
Das ist schon der modernere Take, ich sag dir, wie es ist. So, ne?
Das ist der modernere Take.
Ja. Oder der wünschenswertere Endzustand. So. Die Frage ist halt, brauchst du das eine auf dem Weg zum anderen? Das kann schon sein. Ne? Dass es bei so einen Druck gibt. Ich meine, wie lange haben wir auch bei den Männern? Wie lange hat sich dieses Narrativ gehalten, dass WWE es nicht schaffen würde, neue Stars zu bauen? So, das in den ersten 2 Jahren oder so unseres Podcasts war das auch immer mal wieder, ach so, ein Thema. Ja, so, ne?
Klar.
Bis wir irgendwann anerkennen mussten, na okay, doch, das haben sie geschafft. So. Kann sein, dass das auch bei den Damen so sein wird, aber nach dem gerne genutzten und auch völlig über totgerittenen Claim der Women's Evolution, Revolution, nennen sie wie du willst, hat man die halt passieren lassen, ist wieder zurückgefallen in die Steinzeit, wie bei der US-Wahl. Und NXT macht es halt einfach mit einem natürlich viel frischeren Setup besser vor, so, ne? Weil die sich das erlauben können, weil die nicht so abhängig sind davon, dass sie die Stars, die sie haben, halt durchmelken, so, sondern die leben ja von der Freshness. So.
Ja, leben von der Freshness, ja. Stimmt. Sowohl mit neuen Leuten, die da reinkommen, den Vorteil hat NXT natürlich, ne? Sie können Freshness generieren, indem einfach auch neue Leute dazukommen. Das ist im Main Roster nicht so einfach möglich. Ja, aber dann wird halt eben auch in die Alten investiert, ne? Und es werden Turns gemacht, was auch fresh hält, so, ne? Also so eine Fallon Henley zum Beispiel hat einfach, wie viele andere, auch bei den Männern, einfach einen neuen Anstrich bekommen, weil es developmental ist und du guckst halt, wie die auch als Heels funktionieren oder als Faces, wenn sie vorher Heels waren.
Ja.
So, ne, mit Roxanne Perez hat man das gemacht, mit Cora Jade hat man das gemacht. Man geht dann einmal man dreht die Medaille einmal um und schaut, was da passiert, und das kann erstmal auch ein Grundinteresse wecken.
Voll.
So, ne. Das ist nicht der Weg fürs Main Roster und das verstehe ich auch, weil da sind eher die Charaktere, die dann ein bisschen länger ihren Charakter stehen sollen.
Außer Natalia.
Außer Natalia, die das ihre Karriere nie gemacht hat. Natalia und Big Show, das sind die beiden. ja, genau. Und deswegen haben es Raw und SmackDown mit der Freshness natürlich naturgemäß so ein bisschen schwieriger, glaube ich. Aber da müsste man halt eigentlich eben den anderen Weg gehen, der halt eigentlich der erfolgreichere ist als eine kurzweilige Freshness, nämlich geiles, tiefes Character-Building, so, ne? Das kriegt man bei den Männern halt super hin, da profitieren die Männer heute von, so, ne? Kevin Owens profitiert davon, Seth Rollins profitiert wie gerade niemand anderes davon.
Oh ja.
Von einfach einer jahrelang aufgebauten Charakter-Story, so, mit sich selbst, mit anderen, in Beziehungen stehen zu anderen Leuten.
Ja.
Und das haben die Frauen nicht, bis auf die Four Horsewomen, wovon eine weg ist und eine gerade keinen Vertrag hat, eine verletzt ist. Da ist nur noch Bailey so.
Ja.
Irgendwie, die gerade auch nur so ein bisschen rumgereicht wird.
Ja.
Habe ich letztes Mal, glaube ich, gesagt. Es wäre geil, wenn Raw und SmackDown Becky Lynch und Charlotte Flair hätten, weil die Geschichten erzählen können und vor allem auch tragen können. So ausgelutscht die vielleicht für viele sind, aber die haben halt die Qualitäten, die Erfahrung, Geschichten zu erzählen. Deswegen meine Theorie auch so ein bisschen. Es gibt gerade in den Women's Divisions bei Raw und SmackDown nicht so diese tragenden Säulen, die da wirklich was machen. Du hast Rhea Ripley, die aber auch dadurch, was du gerade gesagt hast eben, da sie eben nicht nur in dieser Women's Division einfach nur Women's Division Shit macht, sondern eben auch in vielen anderen Bereichen ist, eine Faction anführt, mit Männern rumhängt, Dinge macht. Der Nachteil davon ist halt eben, dass sie nicht so viele tiefe Beziehungen zu anderen Frauen hat, wie das vielleicht so eine Becky Lynch hat. Oder
ja,
so.
Naja.
Das hat nämlich Schattenseiten irgendwie, habe ich das Gefühl.
Na
so.
Klar. Also ich meine, ein paar hat sie, aber sie hat auch
gleich viele ungefähr zu Männern. So. Ja.
Ne? Die bessere Fehde wäre jetzt mit Dominic Mysterio oder mit ja. Damian Priest, wenn dann Turn kommt oder so. Das wären die besseren Geschichten als jetzt mit Bianca Belair.
Ja, klar.
Oder Io Sky.
Ja, 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 auf jeden Fall. Da bin ich voll bei dir. Ich würde gern zu einem Punkt zurückkommen, den du am Anfang mal genannt hattest.
Ey, geh hin, wo du willst, ich mach mir eh ein Bier auf.
Ja, cool. dann müssen wir, bevor ich zu dem Punkt zurückkomme, einmal kurz dein Bier debattieren. Machen wir kurz eine Bierdebattenpause. So, was ist das zweite Bier, das du dabei hast?
Das ist ein klassisches Lauterbacher seit 1889, naturhell, bayerischer Biergenuss. Guck dir mal bitte diesen degenerierten Wichser an auf diesem Etikett.
Digga.
Wie kann man so aussehen?
Er ist auf jeden Fall nach seinem siebten davon. Ja. Oder? So wie er guckt.
Ja.
So richtig auch so ein bisschen den Bauch, die Hüfte so nach vorne gedingst, weißt du, so ein bisschen Schultern zurück, Kinn runter. Richtig dümmlich guckt er so auf, so, guck mal, ich hab das Bier in der Hand.
Und so nur eine Zahnreihe, nur oben so die Zähne, weißt du, der Kiefer so rund, so ein Unterbiss. Ja, wenn es Überbiss gibt, muss es auch Unterbiss geben, oder?
Ja, ja, sicherlich.
Der hat einen Unterbiss. Unterbiss.
Geil, ey. Ja.
Habe ich mir nur wegen diesem dummen Honk aus einfach genommen.
Geil. Aber bemerkenswert, wie deine beiden bayerischen Hellen vorwiegend aus den Farben hellblau und weiß bestehen. So, also etikettmäßig.
Voll.
So ein Klischee-Scheiß.
Stimmt.
Naja, gut.
Bier, wie es schon der Lauterbacher Landmann gern getrunken hat.
Na klar.
Der Lauterbacher Landmann, das klingt wie ein altes Gimmick von Claudio Castagnoli, der Landvogt. Der Lauterbacher Landvogt.
Lauterbacher Landmann.
Schau, das geil. Cesaro, du Wichser. Hör auf, Promos zu halten bei AW. Hör auf zu sprechen, mein Gott. Ich hasse dich. Der hat Deutsch gesprochen jetzt.
Ja,
bei AW.
Ja.
Das ist kein Kindergarten. Das ist Männer.
Ja, ja, komm.
Alter Schwede.
Ja. Dings. Also der Punkt, auf den ich gerne zurück... Krass, ich habe meinen Faden behalten. Der Punkt, auf den ich gerne zurückkommen wollte, war Investment. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun. Also generell gilt im Wrestling ja schon so, du kriegst von der Crowd das Investment, das du auch selbst rein investierst. So. Das fängt ein bisschen an, also nachhaltig gesprochen zumindest, ne? Du kannst mal einen Hype haben aus irgendeinem Scheiß, so, der ist dir so zufällig in die Hand gerutscht, aber wenn du den reiten willst, dann musst du was dafür tun.
Ja.
Wenn du das aufrechterhalten willst, so.
Ja. Nicht so wie Fandango. Man muss was für tun.
Ja. So. Und, das fehlt halt, und das sieht man eigentlich ganz hervorragend an Tiffany Stratton versus Bron Breakker.
Mhm. Interessante Gegenüberstellung.
Beide für meinen Dafürhalten die prominentesten Call-Ups der letzten Zeit aus NXT. Und Bron Breakker ist längst Champ und ist ein Angstgegner. Bron Breakers Status ist Angstgegner. Mhm. Weißt du?
Ja, hast Schiss vor. Hab ich auch. Ja.
So, Tiffany Strattons Status ist Schisser.
So. Ja.
Sie ist die Angst hat.
Ja.
Und
Bron Breakker! Sorry.
Ja, nee, ist okay.
Tut mir leid.
Ist völlig in Ordnung. Es tut dir nicht leid.
Ich mach's nie wieder.
Einfach.
Ich mach's nie wieder.
Ich verstehe, also aus einer Charakterperspektive kann man schon argumentieren, warum das so ist, aber Bron Breakker ist die relativ konsequente Fortsetzung von dem, was man zuletzt bei ihm bei NXT gemacht hat. Nee, stimmt nicht mal. Das ist das in aufgedreht. Man hat gesehen, was bei NXT mit ihm funktioniert hat und gesagt, geil, lass da mal mehr reingehen. So, Tiffany Stratton, man hat gesehen, was bei ihr bei NXT funktioniert hat und hat sich gedacht, ja, lass das mal so auf lauwarm auch machen. Das ist der entscheidende Unterschied. So, Tiffany Stratton ist eine Andeutung ihres Potenzials. Bron Breakker ist ein Investment in sein Potenzial.
Mhm, so, schön, ja.
Weil Tiffy könnte dieses ganze Ding, was sie bei NXT stark gemacht hat, viel mehr ausspielen. Sie könnte schon jetzt viel mehr halt dieses Boss-Girl sein, so, ja, die berechnend, conniving, dieser fiese Charakter aus so Highschool-Filmen. So.
Ja. Das ist ihr Ding, das ist sie eigentlich.
Allein auch schon, dass sie dieses Center of the Universe-Ding abgelegt hat, obwohl sie diesen fucking Koffer hat, der basically sie zum Center of the Universe macht. So.
The Princess ist jetzt, sie ist die Princess und Queen ist halt, naja.
Sie ja, ist aber das ist halt Quatsch, so, ja. Weil sie ist geboren für die Rolle und ihr Charakter ist gemacht für die Rolle von, sie will all das Spotlight haben. Sie erträgt schon viel zu lange diese Sache unter Naya. So. Sie sollte keine Angst vor ihr haben. Tiffany Stratton arbeitet gerade Naya Jax zu. Und das sagt mir, man glaubt noch nicht an Tiffany Stratton und probiert sie noch aus. Mhm. Anders als Bron Breakker. Bron Breakker hat man bei NXT so lange ausprobiert, und zwar in beiden Facetten und sogar noch in der Tag-Team-Facette obendrauf, bevor man gesagt hat, wir sind uns safe, wir können Bron Breakker pushen, wenn wir ihn ins Main-Roster schicken.
Okay, ja.
So.
Pass auf, lass mich darauf direkt was sagen. Das klingt für mich wie ein typisches Problem, was wir gesellschaftlich haben, zum Beispiel in dem Umgang mit Männern und Frauen in der Arbeitswelt.
Oh yeah.
Du weißt, was ich meine, ne?
Absolut.
Das ist genau der Shit. Du traust den Männern schneller mehr zu. Und du traust der Frau langsamer etwas zu. Das heißt, du gehst mit dem Mann. Bron Breakker und Tiffany Stratton sind auf einer Ebene für mich, als sie hochgekommen sind. Die sind beide super talentiert, richtig geiles Potenzial, heftige Motherfucker beide.
Du kannst, kurz bevor sie hochgekommen sind, kannst du unsere Podcast anhören. Wir haben über, das sind die beiden nächsten Stars fürs Main-Roster. So
absolut,
haben wir über die gesprochen.
Absolut, und jetzt sind die halt da. Und du hast beide in gute Positionen gebracht. Und ich dachte halt, erst mit Tiffany Stratton läuft es so, dass du halt eben ihr noch ein Element dazugibst zu ihrem Charakter, nämlich dieses berechnende, cleverne, dass sie das Nia Jax-Ding erst einfach, dass sie Nia Jax benutzt. So.
Ja.
Aber der Zug ist leider abgefahren. Da hätte sie vor 4 Monaten Trigger ziehen sollen. So.
Ja.
Das ist zu spät jetzt. Genau, jetzt sieht man diese Cowardness halt wirklich. Und es ist nicht mehr dieses, oh, die ist berechnend, die warten jetzt nur auf die richtigen Momente. So. Nee, das hat sich viel zu lang gezogen schon alles. So, man hat es nicht geschafft, da durchzuziehen. Mit Bron Breakker hat man durchgezogen. Ey, das ist so ein Ding. So, das siehst du das kannst du in jede Branche gucken. Das ist in der Arbeitswelt ist das einfach ein Ding.
Und weißt du, Bron Breakker ist halt auch noch ein weiter. Bron Breakker hat sogar schon eine richtig klatschende Niederlage ertragen, überlebt und ist stärker draus hervorgekommen.
Fuck, du hast ja wirklich sogar das noch gezogen. Das ist das Letzte. Da musst du die endgültige Sicherheit in einem haben, wenn du ihnen dann den Titel nach irgendwie 2 Verteidigungen abnehmen kannst. Schon.
Ja. So.
Fuck.
Also, ne, überleg mal, wie lange man LA Knight versucht hat aufzukochen, so, bevor der halt mal richtig durchkam, so. Und überleg mal, wie schnell das bei Bron Breakker ging, so. Und wie gesagt, inklusive Niederlage und inklusive, ey, Bron, weißt du was, du bist ein krasser Typ und wir haben hier diesen Jey Uso-Dude, Jey ist der Richtige. Ja. Jey Uso-Dude, der ist super wichtig für unsere Main-Storyline, die wir so ab Survivor Series so dann langsam wieder Richtung WrestleMania ziehen werden. Gib dir mal deinen Titel ab. Holst du dir danach wieder, aber das ist gerade mal wichtig, dass dein Titel gewinnt und wir nehmen deinen. Du kommst daraus stärker wieder raus. Fact! So, das musst du erstmal hinkriegen. Also eine Niederlage wegstecken können und trotzdem Gewinner sein, das ist schon ein paar Schritte im Character Building gemacht haben. Tiffany Stratton ist leider weit davon entfernt. So. Tiffany Stratton ist halt so bei dem Status und deine Analogie zur Arbeitswelt finde ich sehr schön, weil die hatte ich auch. Das meinte ich dann halt auch mit, ne? Frauenquote versus gelebte Parität. So.
Und Arbeitswelt ist ja, das ist ja, WWE ist das ja ein Arbeitskosmos, ne? Das ist
definitiv so.
Ja.
Tiffany Stratton ist halt so, ah, guck mal, hier sehen wir eine Frau, die sich gerade hervortut. Cool, die nehmen wir auch mit. So, weil die wird schon weit genug sein. Aber gefühlt hat man sich mit ihr halt nicht so ernsthaft beschäftigt und vor allem nicht so den Plan gehabt für sie, weil. Und außerdem, nicht nur weil, sondern nein, und außerdem hatte sie auch nicht das gleiche Umfeld, das Bron Breakker hat. Bron Breakker konnte sofort sich mit ziemlich geilen Typen rumschlagen, so, die ihm sehr relevante Siege verpasst haben. So. Während, naja, Tiffany Stratton, klar, die hat jetzt ein Marquee-Match gewonnen in dem Money in the Bank-Ding. Klar, fair, ne? Ist ja durchaus wertvoll. Aber ansonsten findet die sich in einer Situation wieder, wo gerade andere aufgebaut werden müssen. So, das Umfeld, in das sie gekommen ist, ist ja unfertig. So, Nia Jax war währenddessen zurückgekehrt und ein Projekt.
Ja.
So, in das man nachhaltig investiert, immer und immer wieder. So.
Cousine von The Rock, was willst du?
Und das ist das Problem, glaube ich. Das ist das, was du vorhin bei Rhea meintest, so. Sie hat halt keine Equals in der Women's Division. Das ist das Problem für Tiffany. Sie kann da halt sich an niemandem hochziehen. Sie kann keine Treppen hochgehen. Tiffany war instant auf dem Niveau von den, naja, Bessergestellten in dem Teil des Rosters. So, wer hätte da denn sein sollen, der sie ziehen kann, wo Becky weg ist? So, wo Charlotte verletzt ist,
ja.
Wo Rhea Ripley by choice nicht ihre Gegnerin war.
Mit Bayley haben sie es eigentlich versucht, da war immer wieder Interaktion, aber es war jetzt auch nicht so geil, weil Bayley einfach momentan nicht geil ist.
Ja, also warum trifft denn Tiffany Stratton nicht auf die größeren Namen, so, weißt du? Warum hat man mit Tiffany Stratton keine Geschichte aufgebaut gegen Bianca Belair? So, ja, okay, Bianca Belair hat mit Jade Cargill zu tun und
die ist gefangen.
Und tut halt alles daran, um Jade Cargill irgendwie vor dem Untergehen zu bewahren.
Ja.
So. Jade Cargill aber auch so ein Fall. Zu früh. Die war nicht ready.
Ja, was heißt auch so ein Fall? Tiffany Stratton ist ja nicht zu früh, die ist ja ready. Nur naja, da war das, was man hier gemacht hat, nicht ready.
Genau.
So,
es ist trotzdem ja zu früh.
So. Zu früh, aber aus anderen Gründen.
Genau.
Cargill ist einfach aus sich heraus noch nicht ready.
Genau, das Timing und passt halt nicht.
Für Tiffany Stratton ist das Umfeld und sind die Verantwortlichen, ihre Vorgesetzten wahrscheinlich nicht ready.
Ja,
so.
Genau.
Das ist echt ein Problem, weil ich gehe gerade nur so im Kopf gerade noch irgendwie andere Männer-Call-Ups durch. So. Guck dir mal Carmelo Hayes an auch.
Ja.
Der hat jetzt nicht die geilen Title Runs oder so oder die tiefen Geschichten, aber der hat mega heftiges Wrestling, ist immer ein Title Picture vom Midcard Titel.
Jo.
Und hat eine absolute TV Präsenz und wird einfach geil gebaut für jemanden, der jung ist und gerade hochkommt, so, ne? Klar. Das heißt, auch mit ihm gehst du weiter. Auf der anderen Seite da vielleicht so auf der Ebene gegenübergestellt hast du Lyra Valkyria, die mal am Anfang dann irgendwie eine kurze Zeit hatte, wo sie eigentlich ganz cool präsent war, ist im Ring halt saugut.
Ja.
Aber ist jetzt auch wieder scheißegal.
Ja, voll.
So, ne? Das stimmt. Heißt, du ziehst auch mit Lyra Valkyria, der Name ist wirklich schlimm,
ja.
Ziehst du auch nicht durch.
Auch Lyra hat andere Leute mitgeschleppt. Sie hat sofort die Aufgabe des Mitschleppens bekommen.
Mhm.
So.
Was soll denn das?
Also sie ist ja super gut, wirklich, ne? Also Lyra Valkyria könnte genauso wie Carmelo Hayes die Lieblingswrestlerin deines Lieblingswrestlers sein. So
genau,
ungefähr.
Deswegen stehe ich dir gerade gegenüber, weil die so typisch geile Midcard-Wrestler sind, die so mega im Ring sind.
Großartiger Vergleich, wirklich. Und trotz der Tatsache, dass sie beide auch wieder sehr unterschiedlich sind, so, ne? Carmelo Hayes ist natürlich ein viel schillernderer Typ und Charakter so
ja.
als Lyra Valkyria, aber trotzdem, sie ist dafür halt super sympathisch. Finde ich.
Ja. Jetzt ein gutes Video-Package bekommen, muss man sagen, bei Raw.
Mal gucken.
Ja.
Mal gucken. So. Ja. Jedenfalls, aber genau, Tiffany und Lyra, und na klar, man kann jetzt sagen, so, genau, in die vertraut man viel mehr, weil die bekommen direkt Aufgaben. So. Ist ja so. Also du nimmst das, was sie bei NXT aufgebaut haben. Beide sind natürlich als recht hochdekorierte Wrestlerinnen da rausgekommen so, und sie bekommen direkt eine Aufgabe in einer mittelmäßig gut aufgestellten Women's Division, andere Leute mitzutragen, so einfach, weil sie besser sind als die in mancherlei Dingen. So.
Die Ziggler Valkyria.
Safe. So. Und Tiffany Stratton tut das auf erzählerischer Ebene. So. Schleppt halt irgendwie eine Nia Jax zum Beispiel mit. So.
Ja.
Und lässt sie gut aussehen, muss man ja auch sagen.
Ja, dominant, so. Auf jeden Fall, ja.
So, und Carmelo Hayes, ey, der kriegt halt was. Der kriegt halt, ey Carmelo, mach einfach jede Woche ein Fernduell mit Chad Gable um, wer hat das geilste Wrestling-Match der Show.
Ja. Ja.
Du kriegst Andrade.
Und LA Knight, also Title Picture, LA Knight kriegst du und Andrade. Die beiden Sachen, der stimmt. Ist ja an zwei Fronten.
Stimmt, die Title Picture Geschichte, die gibt's ja auch noch oben drauf, so.
Ja.
Aber allein, dass der halt so viel und so geil wresteln darf und Leute halt genau darüber reden, ey Mann, Carmelo Hayes, Generational Talent, überkrasser Wrestler.
Number one Draft Pick.
So, ne, das sind ja Sachen, so.
Ja.
Ja, und das ist eben nicht Feigling. Und der ist ein Heel, so.
Ja.
Und auch Bron Breakker hat jetzt keinen Face-Push im Sinne von, oh mein Gott, wir wollen, dass die Leute ihn lieben, so, aber es ist halt auch kein, beileibe kein Coward-Heel, so.
Ja.
Und Bron Breakker schafft es, anderen Leuten was mitzugeben, siehe Jey Uso, ohne dass er selbst dabei unter die Räder kommt, siehe Tiffany Stratton.
Ja.
So. Und das hat tatsächlich für meinen Dafürhalten schon was damit zu tun, ob man halt einfach eine Idee dafür hat, was die eigentlich sollen, oder ob man nur ein Klischee hat. Und Tiffany Stratton ist gerade ein Klischee.
Mhm.
Bron Breakker ist ein Plan.
Ja. Ja, absolut, absolut. Guck mal, ja, die Gründe dafür sind halt tatsächlich, glaube ich, eher systemische. So,
ja.
Es ist nach wie vor so, dass du im Wrestling mit Männern mehr verdienst. So, ich glaube, die Männer ziehen mehr. Women's Wrestling ist immer noch ein sekundärer Teil von Wrestling.
Mhm.
So, das können, ich habe die natürlich nicht, aber das können sicherlich auch Zahlen irgendwie wieder, können irgendwie Zahlen belegen. Ist natürlich die Frage, was man damit macht als fette Company, als größte Wrestling-Company der Welt, ob du das akzeptierst und hinnimmst und eben das Investment dann so verteilst, dass du in die Männer investierst und die Frauen weniger. Oder ob du halt wirklich das, was du vor ein paar Jahren mal ausgerufen hast, nämlich eine Women's Revolution, Evolution, ich weiß auch mal nicht, was der richtige...
Es gab beides halt, das ist das Problem.
Ja, irgendwie schon. Ne?
Ich glaube, man hat sich dann irgendwann auf Revolution geeinigt, weil Evolution halt schon irgendwie so... vom Affen zum Menschen ist.
Vom Affen zur Frau.
Ja, ja. Weißt du so?
Ja.
Und es war ja schon weniger ein schleichender Prozess als wirklich ein revolutionärer Akt, ein Aufbegehren von unten. Oder es war umgekehrt und man wollte irgendwann Revolution nicht mehr haben und hat es dann lieber Evolution genannt.
Evolution war das Pay-Per-View.
Stimmt.
Damals.
Du hast recht, ja.
Ja.
Ja, na egal.
Genau, und da stelle ich halt die Frage, bist du dir... dieser Verantwortung bewusst, die du da hast? Und hast du überhaupt Bock, dieser Verantwortung gerecht zu werden? Also vielleicht sagt WWE auch, okay, das ist gar nicht so mein Ding da jetzt irgendwie. Wir wollen halt einfach nur geile Zahlen machen und immer noch erfolgreicher werden und so. Deswegen investieren wir in Roman Reigns und nicht in Kalani Jordan. In Kalani Jordan wird eigentlich recht viel investiert.
In Kalani Jordan wird definitiv investiert.
Ja.
Ja. Kalani Jordan übrigens, der absolute maximale Grenzfall von Natural Babyface. Es ist physikalisch unmöglich, aus Kalani Jordan einen Heel zu machen.
Findest du?
Ja.
Muss ich gerade kurz widersprechen, weil okay. Kalani Jordan hat für mich, guck ihr mal in die Augen, die kann für mich eine extrem krasse Arroganz widerspiegeln, wenn sie Bock hat.
Okay, verstehe ich.
Die hat sowas, die kannst du zu einer Arrogant Bitch machen.
Ja, verstehe ich.
Glaube ich.
Ja,
ich,
okay.
Ich sehe bei ihr irgendwas Dunkles.
Okay. Ja, ich
nicht, weil sie schwarz ist.
Ich verstehe, wo du herkommst, aber Stand jetzt ist das sehr weit weg für mich.
Ja,
sehr,
ja.
Sehr, sehr weit.
Ja, ist kein guter Spagat mit Rob Van Dam.
Absolut richtig.
Ja, Gott, jetzt haben wir schon zweimal mein Statement unterbrochen.
Entschuldige.
Ich war selbst mit Kalani John,
ja.
Weil ich kein als Beispiel genommen habe. Genau, also WWE könnte sich sagen jetzt, okay, wir wollen das ändern. Tatsächlich, wir wollen das ändern. Aber ich glaube, da fehlt es gerade in der Führung auch an irgendwie Menschen, die jetzt Bock haben, das zu ändern. Ich glaube, Stephanie McMahon ist gerade immer noch relativ raus aus dem Ding.
Mhm.
So, dass so die einzige Frau in der Führungsetage, die wirklich Einfluss haben könnte. Aber du hast da halt gerade Triple H und Triple H ist ein Meister da drin oder seine Leute, die ihn beraten, sind Meister da drin. Triple H als wirklich... super modernen Typen darzustellen, der auch so Veränderungen antreibt und so. Aber fucking hell, guck dir mal Triple H an und seine Historie und alles so.
Mhm.
Ich glaube nicht daran, dass Triple H dieser Typ ist, der präsentiert wird. Und den ich aber auch gerne so annehme, als das, wie er präsentiert wird. Aber wenn ich mal einen zweiten Gedanken reinverschwende, es ist fucking Triple H.
Ja, ja.
So, das ist, ey Mann, oh. So, ne? Ich glaube, das ist einfach nicht der richtige Typ, um jetzt irgendwie die Women's Revolution weiter anzutreiben, so eigentlich.
Ja.
Und ich glaube, es ist auch nicht Bruce Pritchard oder wer auch immer da gerade noch so bei ist. So.
Ja.
Das sind alles irgendwelche Männer, die ein bisschen älter sind und so. Deswegen, ich glaube, die haben gar nicht den Anspruch, das unbedingt zu machen. Die wollen Erfolg haben und die sehen den Erfolg dann eher in verkauften Tickets und Merchandise von Boom Breaker und nicht in Lyra Valkyria, so.
Mhm.
So irgendwie. Und das finde ich schade, wenn das so ist. Das ist eine Theorie, ich unterstelle denen das gerade, ne?
Klar. Sehr, sehr schön, wie ich mag den cleveren Transfer von Paul Levesque, dem Executive, der ja nun mal einfach ist, zu Paul Levesque, der TV-Persona,
die er aber ja gleichzeitig auch ist. So. Und wir sehen natürlich nur das eine davon. Die TV-Persona, die sich, glaube ich, sehr wohl in der Rolle fühlt, dieser moderne, revolutionäre Typ zu sein, was aber auch nicht schwer ist, wenn dein Vorgänger, jetzt mal wirklich bei allem Respekt, aber wenn dein Vorgänger einfach die Borniertheit in Person ist, natürlich jemand, der vor 30 Jahren revolutionär war im Wrestling-Business, machen wir uns auch nichts vor in Vince McMahon, so, ne? Aber ja, der zum Schluss halt einfach wirklich ein absolut veränderungsresistenter Dickkopf war, der gegen alles, was Leute wollten, nahezu aktiv agitiert hat, weil er halt glaubt, er kann, weiß es besser, was sie wollen. So.
Ja, ist wahrscheinlich auch ein Vergewaltiger und ein Menschenhändler, aber ja.
Ne? Genau.
Kommt noch dazu.
Das kommt absolut dazu. So. Ja. So. Und Triple H, to be fair, hat auch die ein oder andere hochgradig problematische Geschichte in seiner Vergangenheit. Ja. Mindestens was seinen Wrestling-Charakter angeht. Alles andere wird werden Gerichte aufdecken. Und aber es ist ja zweitrangig, ob das, was er repräsentieren soll, jetzt wirklich so seine Eigenleistung ist oder ob er einfach auch nur, und das meine ich gar nicht despektierlich, ob er einfach eine gute Führungskraft ist, die es schafft, all das, was er für wichtig hält und repräsentieren will, herauszuarbeiten und hervorzubringen, so, auch wenn er das vielleicht gar nicht in sich hat, so selber, weil das ist eine Teamleistung, am Ende muss es sein, geht gar nicht anders, der kann das nicht alles selber, ja, so, und das Gespür dafür haben, wem höre ich zu, wem traue ich was zu, das ist ja wichtig, so.
Ja. Ursula aber, von der Leyen hat keine Ahnung von Verteidigung eines Staates. Damals, als sie Ministerin war. Also, genau, es geht darum, wie sie eingesetzt wird und sie repräsentieren halt oft einfach.
Genau, ja. So.
Dass ich mal einen Shoutout für Ursula von der Leyen mache. Ja, egal.
Also,
okay. Ja.
Aber gut, es geht um Women's Division und Ursula von der Leyen bietet sich da an.
Die Bundes-Uschi. Ja. Nee, wie heißt das, so ein Name, so ein Beinamen? Irgendwas mit Militär und Uschi. Na, egal.
Ja, egal. Ja. So. jedenfalls. Was wollte ich sagen?
Sorry. Ach so. Wir bringen uns gut raus immer heute.
Heute. Ja. Das passiert sonst nie. Und du weißt aber halt nicht viel darüber, wie es unter und neben Triple H so abgeht.
Mhm.
Wer da gerade weg ist, wem gerade mehr zugehört wird, wem gerade weniger zugehört wird. Und gut möglich, dass die Personen, die große Fürsprecher dessen waren, was da mal die Women's Revolution war, halt nicht mehr da sind. Gut möglich auch, dass Triple H, dem das selbst sehr zugeschrieben wird, diese Four Horsewomen bei NXT overgebracht zu haben, die das dann im Main Roster angezettelt haben, so zu einem guten Teil. Neben den Bella Twins, das muss man denen ja auch geben. So.
Ey, Bella Twins, unterschätzt in ihrer Wirkung. Ja.
Absolut.
Ja.
Zumindest Nikki. Vielleicht fehlt dem halt das einfach. Leute, die aus ihrem gewohnten Umfeld rauskommen, aus einer Arbeitsumgebung, mit der sie cool waren, die da verändern sich natürlich Dinge. Umfeld prägt so.
Mhm.
Und Dinge, die vorher selbstverständlich schienen, die sind dann halt nicht mehr so. Und wenn man versucht, die nochmal zu machen in so ähnlich, dann werden sie halt nicht so.
Mhm.
So. Will sagen, wir wissen nicht, warum das so ist. Aber ich will positiv vielleicht Folgendes mir einreden. Die Lösung dieses Problems liegt nicht bei Raw oder SmackDown jetzt aktuell, sondern die Lösung dieses Problems passiert gerade bei NXT. Das, was dort gerade mit zum Beispiel Stephanie Wecker, mit Julia, mit Roxanne Perez, mit Cora Jade, mit Fallon Henley, mit Jada Parker, mit Lola Weiss auch, mit Kelani Jordan.
Soruka.
Ja, noch, da fehlt noch ein, also da bin ich ein bisschen runter so von dem Ding, und, aber das ist auch okay. Mit aber auch tatsächlich, wie heißt sie, JC Jane, so, also stabiler Midcard-Heel, sofort bei SmackDown, besser als 50% der Midcard-Heels, die da sind.
Mhm.
In all ihrer absurden Plakativität. So, weißt du, ja, da sind so viele, die kannst du sofort dahin schicken. Das funktioniert. Aber die haben jetzt halt eine Show, in der sie wichtiger sind und die sie prägen können. Und sie prägen diese Shows. So. Mhm.
Und das ist total wichtig. Diese Erfahrung müssen sie machen und das sollen sie eine Weile durchziehen. Und das hätte retrospektiv, da geißel ich jetzt mich selbst, dass wir Tiffany Stratton als so super ready bezeichnet haben. Das war sie, das ist sie auch immer noch. Aber WWE hätte gebraucht, dass Tiffany Stratton eine Tiffy-Era noch ein bisschen prägen kann bei NXT, bevor sie dann weitergeht. So wie es Sasha Banks hatte, so wie es Becky Lynch hatte, so wie es Charlotte Flair hatte, so wie es fucking Asuka hatte. So, das brauchen die halt noch. Und das hatte halt Braun Breaker. Braun Breaker hatte sogar eine Post-Championship-Ära, in der er seine Relevanz gehalten hat. Braun Breaker hat Baron Corbin wieder cool gemacht. Überleg mal. Der hat den hochgezogen, weißt du?
Stimmt.
Ein der wirklich zu Unrecht gescholtensten Wrestler, die wir so hatten.
Hat im Endeffekt auch nicht viel gebracht. Er ist entlassen worden.
Ist korrekt, aber trotzdem, ne? Ein wirklich stabiler, guter Worker, der aber halt immer eine scheiß Rolle hatte, aber die halt, also scheiß Rolle im Sinne von seine Rolle war es halt scheiße zu sein für alle.
Ja.
So, und die aber mit Bravour erfüllt hat, so. Und Braun Breaker hat dem halt eine Coolness gegeben, so. Nochmal einen geilen Run zum Ende seiner WWE-Karriere.
Mhm.
Das ist halt das Ding. Ich glaube, hoffe, dass NXT das gerade halt besser macht. Dass die deswegen auch zum Beispiel diesen North American Women's Title haben, so, um mehr Frauen gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, ein Stück weit was zu prägen, sich rauszuschälen, sich darzustellen, sich zu zeigen, damit sie mit mehr in die Main-Shows geben können, weil wir ja sehen, dass die bei Raw und SmackDown direkt eine verantwortungsvolle Aufgabe kriegen, weil sie andere hochziehen müssen. So. Braun Breaker hat den Luxus, dass er so viele gut aufgebaute Peers hat, an denen er sich hocharbeiten kann. Tiffany Stratton hat die Bürde, dass sie sofort eine von den Besseren ist. So. Und da kannst du nur gegen anarbeiten, indem du mehr davon halt da reinbringst.
Geil, ja. Ist true, aber vergiss nicht die Hürde. Es gibt eine Brücke zwischen NXT und Main Roster, ne?
Ja.
Wenn du da Leute aufgebaut hast, die krass von einer Ära hatten vielleicht, dann kennen die trotzdem immerhin noch viele nicht, die Raw und SmackDown gucken, ne?
Du musst das immer noch investieren wollen.
Die müssten schon dann auch noch da erstmal etabliert werden, so,
ja,
ne?
Unbedingt.
Und da muss man halt gucken, wie man das macht und ob man das macht, ne? Also da habe ich ein bisschen Angst vor, dass das da nicht passiert. So.
Und aber wie konsequent man das auch macht, ne?
So. Genau, genau.
Also siehe halt Dings. Jade Cargill und Bianca Belair ist für mich super symptomatisch. Bianca Belair ist, glaube ich, die letzte wirklich richtig gut nachhaltig aufgebaute, so der jüngeren WWE-Generation weiblich, neben Rhea Ripley, ne? Die beiden.
Ja,
so.
Die beiden, klar.
Mit weitem Abstand vor dem Rest.
Genau, und dann kommen irgendwann wieder die Four Horsewomen, so, ne? Dazwischen ist relativ wenig.
Ja, ja, voll.
Ja.
So, und Bianca Belair hat jetzt aber eben, wie gesagt, mit Jade Cargill zu tun und sonst ist da halt auch einfach nicht mehr viel. So, und das ist halt ein Problem. Du brauchst halt diesen ständigen Nachschub, so blöd das ist. So, irgendwann sind halt auch alle Paarungen halbwegs durch. So, und wenn halt blöderweise von deinen Top-Stars in der Women's Division eine geht und drei, muss man leider sagen, echt oft verletzt sind und eine zwischendurch Mama geworden ist, dann hast du halt ein Problem. Und wenn Ronda Rousey, die zwischendurch auch dieses Women's Revolution-Ding stabil mitgezogen hat.
Total.
So.
Ja.
Dann halt auch geht, dann verlieren sich halt Dinge, ne? Und Jade Cargill und Bianca Belair sind halt weitgehend so ein bisschen wie so ein Werbespot zwischendurch. Kommen halt so rein, fühlen sich mega random an und dann schaltet man wieder weg zum eigentlichen Programm.
Sehen halt krass aus.
Ja, klar.
Ja.
Super Hochglanz, wie ein Werbespot.
Ja, so. Stimmt.
So, weißt du? So, machen dann halt irgendetwas, was so halbwegs anbiedernd ist und wollen sich mir verkaufen, aber am Ende ist es halt irgendwie alles Verpackung und wenig Substanz und dann, wie gesagt, dann geht's weiter zum eigentlichen Programm.
War es ein Werbespot oder waren es die Tech-Champs?
So ist es halt ein bisschen. Und das ist halt zu wenig. So, das ist halt kein Investment.
Ja.
So. Ist es nicht. Das ist nur Zeit. Die kriegen Zeit, aber nix, keine Substanz.
Ich habe halt Angst, dass das wirklich einfach auch nicht gewollt, oder dass es so gewollt ist, dass man eben weiterhin einfach wirklich in die investiert, die gerade investiert sind, und das sind halt zu 90% die Männer. So.
Deswegen sagte ich auch, ich will mir das einreden.
Ja, vielleicht nimmt man aber NXT auch als Testcase, weil das hat schon auch eine gewisse Repräsentativität, so, weil das gucken ja auch viele Leute mittlerweile. Also im Vergleich zu vor 2 Jahren oder so. NXT wird schon hart geguckt. Es wird ja auch Crossover-Shit gemacht mit dem Main-Roster und so. Da wurde jetzt... Ja. Man hat da jetzt diese ECW Tribute-Show gemacht, die auch, glaube ich, so Leute zieht einfach, weil Leute irgendwie Rob Van Dam sehen wollen und so.
Man hat Jakara Jackson und Lash Legend ein bisschen geshowcased.
Genau, Trick Williams war immer wieder im Publikum zu sehen bei Raw und so.
Ja.
Vielleicht nimmt man NXT als Testcase und schaut, ob Frauen nicht doch auch, oder ob man mit Frauen in diesem Wrestling-Entertainment-Bereich nicht auch Geld machen kann. So. Mhm. Es gibt ja Einzelbeispiele, ne? Becky Lynch ist das Beste, glaube ich, und das Erfolgreichste. Ja. Charlotte Flair, Rhea Ripley, Bianca Belair hätte es werden können, hat man irgendwann hat nicht ganz gereicht, so mit dem Investment. Aber ja, es sind halt super wenige und vielleicht guckt man nach NXT und sagt, okay, wir schauen mal, was ihr da macht und dann gucken wir mal. Mhm. Das ist meine Hoffnung. Also du hast eben NXT Women's Division als Lösung bezeichnet. Mhm. Kann man in 2 Arten und Weisen sehen, so irgendwie. Entweder, also wirklich fürs Produkt, wie du es gerade beschrieben hast, dass man im Produkt einfach mit den NXT-Frauen dann einfach geil nachhaltig arbeitet, so. Aber vielleicht auch wirklich auch so in Sachen Research und Strategy-Shit, so. Mhm. Dass du halt guckst, wie das in dem Kosmos NXT funktioniert. Mhm. Und ich glaube, es funktioniert aktuell recht gut, weil NXT wird, also, ne, man kann jetzt natürlich immer nur diese scheiß TV-Einschaltquoten nehmen, so, die irgendwie für mich wenig Wert haben, aber sie haben halt einen gewissen Wert. Und da kann man zum Beispiel sagen, dass NXT einfach mehr geguckt wird als jede Dynamite seit Monaten, so, ne? Und seit Monaten sind halt einfach die Frauen so präsent. Und es wurde so viel nachgerüstet, auch so im Recruitment und so. Ne? Es wurden einfach die letzten heftigen Verpflichtungen von WWE waren Frauen. Alles. Das waren Leute wie Julia und so. Julia ist eine der talentiertesten Free Agents und beliebtesten Free Agents gewesen so auf dem Markt. Jeder wollte Julia. Yep. Stephanie Vaquer war halt kurz davor noch bei AEW und hatte ein Match gehabt. Also sie waren unter Vertrag, aber hat ein Match gehabt mit Mercedes Moné. So.
Gegen sie verloren, ja.
Also da sind so, ne, dass man diese Leute bekommen hat, das ist schon geil. Und ich hoffe auch ein bisschen, dass man diesen Leuten dann auch ein bisschen was versprochen hat. Vielleicht jetzt eben nicht nur einen geilen Vertrag gegeben hat, weil die NXT-Verträge sind jetzt auch nicht so der Hammer, finanziell gesehen, dass man denen vielleicht auch eine Perspektive geboten hat. Weil es geht in heutigen Berufswelten geht es auch um Perspektiven einfach und nicht nur um Gehalt oder so.
Gerade in dieser Wrestling-Welt, ne, in der es so viele Optionen gibt wie wahrscheinlich seit der Territory-Era nicht mehr so. Und die Paychecks sind definitiv höher als damals.
Voll, Mann. Julia und Fucker hätten überall hingehen können. So, ne? Ja. Die wären sofort die bestbezahltesten Menschen in irgendwelchen Indie-Ligen so oder MLW oder sowas. TNA hätte die zu den bestbezahltesten Frauen oder Knockouts gemacht wahrscheinlich. Die sind zu NXT gegangen.
Ja, und das will was heißen. Und deswegen glaube ich, dass ich mir das auch gar nicht so sehr einrede, dass es da einen größeren Plan gibt. So, und dass die ein Teil davon sind. So. Und dass gerade Stephanie Vaquer und Julia ein relevanter Teil davon sind. So. Und das, ich meine, das sind halt 20-30-Jährige, ne? So. Die haben stabil Erfahrung. So. Mhm. Ja? Weltweit Championship-Erfahrung gehabt, verschiedenste Publika. Bedient, über Sprachbarrieren hinweg mitunter und so.
Publikatzen ist der
Publikatzen, genau, weil es sind ja Frauen, dann ist Katze immer gut.
Genau.
womit wir wieder dabei sind, ob Wisente wirklich der Plural von Wisent ist, weil es zu doll nach Ente klingt, um richtig zu sein. aber es ist ja wirklich so, Stephanie Vaquer und Julia werden nicht für einen Hungerlohn da arbeiten. Die sind gerade vom Ding her die Emporkömmlinge und die Neuen bei NXT, die sind der Hype und die halten dabei Roxanne Perez und Cora Jade, die beide deutlich jünger sind, aber halt die Etablierten bei NXT sind.
Ja.
Die halten die halt hoch, die geben denen Arbeit, ne? Roxanne Perez und Cora Jade müssen die Geschichten erzählen für Julia und Stephanie Vaquer, die halt kaum einen Satz auf Englisch gerade aussprechen können.
Ja.
Und es ist wichtig, weil alle 4 haben was davon. So.
Ja.
Und das ist gut. Das gibt mir eine gewisse Hoffnung bei der ganzen Nummer, weil WWE hätte nicht diese beiden Frauen zu NXT geschickt und schicken können, wenn sie denen nicht gesagt hätte, so, yo, ihr baut gerade eine neue Generation auf und ihr führt die an. Genau. Weil das tun sie de facto.
Sind reingekommen und bam, oben.
Und allein schon, dass du Stephanie Vaquer erlaubt hast oder engagiert hast, obwohl, je nachdem, was davor stand, erstmal ihren New Japan-Titel an Mercedes Moné zu verlieren, bevor sie zu NXT kommt, ist schon eine Ansage.
Hatte die einen New Japan-Titel?
Ja, sie hatte Titel,
das Strong
diese, der Strong-Titel,
ah,
genau.
Okay,
diese Unification-Geschichte.
Ja.
Die ist halt über genau über sie gelaufen dann.
Mm. Ah, okay.
Über, also ne, dass Mercedes Moné zwei Titel hatte, kam dann über die Nummer. So, wenn ich mich jetzt richtig erinnere und nicht völlig auf dem falschen Dampfer bin, korrigiert mich, falls ich das falsch erzählt habe, aber ich glaube, so war es.
Du pedantisches Mistschwein, du das, die das korrigiert. Ja.
Wunderbar, sehr schön. Aber so, und dass man dann es darauf ja nicht mal beruhen lässt, ja, sondern nach den beiden dann noch so eine Zarya hinterher schickt,
ja,
und für Zarya extra noch Rhea Ripley dazu holt, die kommt und sie endorsed, und Jordynne Grace nochmal holt, damit man sieht, oh fuck, Alter, Zarya sieht ja neben Jordynne Grace immer noch stark aus, krass. So.
Ja.
Also da ist schon genau das drin, was wir bei Raw und SmackDown gerade vermissen, nämlich wirklich Investment in, ja, man will da was mit. Ja. So.
Ja.
Und das ist geil.
Das ist richtig geil. Dann hast du noch so diese zweite Garde an Frauen und auch die dritte, so eine Jasmine Nix oder so, ja, die so mitgezogen werden, die halt so irgendwie dann, also ne, man hat ja auch Factions da, ne? Also Factions sind ja auch ein Ding, auch so in der, ja, in Women's Divisions immer eher selten.
Mhm.
So, gab's immer mal wieder so, aber das waren dann immer so ein oder zwei so. Bei NXT hast du da mehrere sogar? Nee, du hast oft aber auch eine Frau in den Factions.
Ja. Was sehr halt häufig.
Auch tatsächlich, gerade, ne? Genau, diese, in der Familie vom Don,
Adriana Rizzo. Ariana ist es, glaube ich. Ariana Rizzo. Du hast den Namen letztens richtig gesagt aus dem Stand und ich habe jetzt penibelst drauf geachtet, wie sie heißt. Bei den letzten NXT.
Ich freue mich gerade darüber, dass du ihn auf einmal so raushaust. Ja. Ja. Ja.
Du hast Ren Sinclair bei
ja,
No Quarter Catch Crew.
Ja.
Die super witzig ist. Du hast Thea Hale, ja, bei Chase U.
Ja. Das gab's früher nicht. Es gab eigentlich immer nur Männer-Factions.
Und Thea Hale ist das Centerpiece bei Chase U, ne? Sie ist,
ja,
sie ist die Identifikationsperson dort.
Oh, Chase U. Oh Gott. Bist du aktuell bei NXT?
Ich hab die von letzter Woche gesehen, die von gestern noch nicht.
Hab ich die von gestern gesehen? Warte mal.
Nee, wenn du das Kelani Jordan gegen Fernand Henley Rematch nicht kennst, dann kennst du auch nur die Folge von letzter Woche.
Okay.
Ja. Also ja, bin ich. Also ich weiß, dass Mr. Chase, Chase U aufs Spiel gesetzt hat.
Ja.
Ja. Gegen Bitch Holland.
Bitch Holland, oder? Ja. Ah ne, weiß ich doch schon, da habe ich aber doch schon geguckt. Ich gucke manchmal so ein bisschen wir durch die Episoden durch, also die Wochen und so. Da habe ich schon gesehen, was mit Chase U passiert ist, also wie das ausging.
Okay.
Mit Rich und
ja,
Chase U.
Okay, ja, dann hast du eine Folge doch mehr. Ja,
ja. Ja, das ist auch schon mal interessant. Oft haben die Frauen in diesen Factions auch richtig geile Redeanteile, also eigentlich mehr als die Männer.
Mhm.
So eine Thea Hale ist da, wie du schon sagst, irgendwie Centerpiece so, zumindest von der Aufmerksamkeit her, weil sie auch ein sehr aufmerksamkeitsfordernder Mensch ist.
Charakter, wir wissen nicht, wie sie als Mensch ist.
Ariana Rizzo ist halt, gefällt mir eigentlich auch total gut,
ja,
ist aber trotzdem, das steht natürlich hinterm Dorn irgendwo.
Aber sie bringt halt super krass diesen Italo-Faktor, ne? Sie, ja, sie hat dieses Akzent-Game mit Abstand am besten drauf.
Ja. Ja, ja. Absolut.
Ren Sinclair ist schon so gefühlt die.
Ich mag ich voll.
Ja, voll. Das ist auch, ja, eine geile Wrestlerin.
Ja,
stimmt. Die belebt es mega doll. Diese drei ernsten Gesichter.
Ja. Ja, genau. Ja. Geiler Kontrast, ey.
Ja.
Boah, ich mag diese Sean Spears-Faction weirderweise.
Mhm.
Mit diesen zwei Dudes.
Ja. Genau. Ja, und dann hast du noch, ja, wie heißen sie denn? Die Faction von Fallon Henley.
Ja,
Boah, fuck.
Fatal Influence.
Fatal Influence. Ey, ich denke immer, das heißt Fatal wie von Fötal. So. So, okay, cool. Ungeborenes Leben. Weißt du, Fetal Influence, denke ich dann halt immer. Aber nee, ist Fatal.
Wobei Influence ja Einfluss heißt, der Einfluss, ja, des Fötus. Was?
Ist ein eingeflößter Fötus. Künstliche,
Alter,
Befruchtung. Fetal Influence heißt künstliche Befruchtung auf Englisch. So,
wow.
Also, aber Dings, oh, jetzt mal ganz, Gott, ehrlich, ne? Fatal Influence für mich halt die gute Version von Pure Fusion Collective.
Ja, Vergleich finde ich schwierig, weil...
Das ist für mich die funktionierende Dreier-Heel-Faction.
Ja, nur was die Nummern angeht, aber die funktioniert so anders. Die einen wollen halt so, so badass Endzeit-Fotzen sein. Und und die anderen wollen halt irgendwie so Mean Girls.
Fotzen sein. Die anderen wollen halt Fotzen sein ohne Endzeit. Oh Gott. Ja, okay, stimmt schon.
Genau.
Aber weißt du, so groß ist der Unterschied halt ehrlicherweise nicht, außer dass dass Pure Fusion Collective irgendwie stärker über das In-Ring-Ding kommen wollen und sollen.
Pure Fotzen Collective.
Also, ne? Ja. Die haben halt so, vor allem durch Shayna Baszler natürlich diesen Martial Arts Hintergrund und so.
Und Sonya Deville.
Genau, und ja, und Zoe Stark sieht halt auch schon stark aus, so.
Ja.
Auch so jemand, ne? Zoe Stark, die hätte einen Championship Run bei NXT haben können, bevor sie mal hochgekommen wäre. Wäre auch geiler geworden, weil wir sehen ja, was für ein Potenzial die hat. Die kann eine Menge.
Ja.
So, auch am Mike und so, da wäre schon mehr drin gewesen. Naja, egal. Sie hat noch Zeit. Viele Influence, die kommen halt viel stärker über Storytelling, so. Und viel stärker darüber, dass sie halt einfach Mean Girls sind.
Ja, Pure Fusion Collective ist halt eine optische Macht, so irgendwie.
Mhm.
Aber da steht halt gar nichts hinter, die verlieren einfach alles.
Ja.
Wenn du eine dominante Badass-Faction aufbaust, dann müssen die gewinnen.
Ja.
Das kannst du halt nicht machen, dass die alles verlieren. Gegen jede Frau verlieren die alles. So, ne? Du musst denen immerhin, also wenn du so, das ist ja irgendwie, das ist das gleiche wie bei einem Monster-Push oder so. Du kannst nicht Monster bauen oder so Badass-Leute und die direkt von Anfang an verlieren lassen. Du musst denen erstmal ein Standing aufbauen. Das heißt, du musst denen erstmal mindestens 4 Monate Siege geben oder so, damit die krass sind. Und dann muss es heftig sein, wenn dann ein Face gegen die steht. So, dann muss da was drin sein. Und wenn das Face dann diese Faction oder dieses Monster besiegt, dann ist das cool für das Face und diese Faction oder das Monster haben den Job erledigt, das Face overzubringen.
Yep.
Das schafft Pure Fusion Collective ja gar nicht, weil es hat gar keinen Wert mehr, die zu besiegen. Es hatte nie Wert, die zu besiegen.
Nee,
das erste Match, vielleicht die erste Niederlage von denen, war vielleicht für irgendwen cool.
Ja. Die sahen kurz mal gefährlich aus, ja, weil die haben ja Potenzial.
Aber das ist kacke. Und Pure Fusion, nee, die anderen, Fatal Influence,
ja,
die haben schon was anderes. Die haben auch einen ganz anderen Selbstanspruch. Das sind zum Beispiel die bei NXT, war jetzt in der Promo noch von JC Jane zu hören. Das sind die bei NXT, die sagen immer wieder, dass NXT die beste Women's Division der Welt hat. Die formulieren den Selbstanspruch als Heels für die Company. Was ziemlich geil ist, was ein ziemlich cleverer Move ist, so, weil wenn sehr das ein schön Face macht, dann hast du dieses, ich will mich hier irgendwie cooler machen, so, ich muss mir irgendwie was beweisen und das formulieren. Heels können das machen. Mhm. Und die Wahrheit dahinter ist ja trotzdem die Wahrheit. Die Message ist die Message. Ob es Heel oder Face sagen,
ja,
ist geil. Und by the way, es stimmt.
Fick Joseph sagt das im Zweifelsfall auch gerne mal, aber der ist Kommentator, der darf das eh.
Voll. Booker T macht halt irgendwas und sagt es wahrscheinlich auch. Booker T, Alter. Booker T ist der Beste um eine...
Das war nicht das Richtige.
Du hast gerade Otis gemacht.
Das war Otis, definitiv. Ich komme gerade stimmlich nicht in die Kratzigkeit von Booker T.
Schwer nachzumachen ist schwierig.
Dafür liege ich hier zu krumm.
Ja, stimmt. Ja. Nee, aber Booker T auch wirklich. Also Booker T ist auch jemand, der ist mit seiner ganzen Weirdness und so tatsächlich dann doch prädestiniert, Women's Divisions overzubringen.
Mhm.
Der kann das auf eine gewisse Art. Der hat manchmal diese männliche Perspektive drauf, indem er so ein bisschen sexualisiert mit seiner Art. Er findet, auch,
dazu.
Findet Leute auch heiß, aber das ist ja auch darauf angelehnt so ein bisschen. Also die Frauen präsentieren sich auch entsprechend und so und das gehört irgendwie dazu. Booker T hat noch den Vorteil, dass er halt wirklich mit seiner Schule bestimmt so 3, 4 oder so von den Frauen, die da unter Vertrag sind, ausgebildet hat. Deswegen sagt er auch immer so viel zu Roxanne Perez, die hat unter ihm gelernt. So, das ist Fakt. So, und deswegen unterstützt er sie auch immer so, ne? Obwohl er gar nicht so Color-Commentator ist, wie er eigentlich sein sollte. So. Deswegen Booker T, interessante Person und auch wichtig für die ganzen Frauen, die da gerade gebaut werden.
Total, total. Booker T ist sowieso so ein Lautsprecher So wie so ein Katalysator für gewisse Dinge.
I like it.
Genau, der kann so einen Hype nochmal richtig geil anfeuern. So.
Ja.
Cooler Typ, mag ich sehr.
Ja.
Als Kommentator, was seine Kommentare angeht, relativ verzichtbar, aber als Hype-Man total wichtig.
Ja, dafür ist Pick Joseph aber tatsächlich ganz cool.
Der ist exzellent.
Ordnet super ein, der macht gute Sachen, der macht ein bisschen die Aufgabe von, die eigentlich Booker T machen sollte ganz oft.
Ja.
Erklärt zu Moves, erklärt zu Dingen im Ring, obwohl er kein Wrestler ist.
Und schmeißt auch super viel mit Popkulturreferenzen und so. Pick Joseph ist richtig gut. Der könnte da alleine sitzen.
Der ist mega und ich glaube, er ist ein Vampir.
Er sieht wirklich so aus, ja, ist richtig. Vic finde ich auch ein sehr vampirischer Name. Ich finde, Vornamen mit V sind immer verdächtig, Vampire zu sein.
Victor, Alter.
Vitali,
auch so russische Vampire und so.
Wladimir aber gar nicht so vampirisch, finde ich.
Na, ich weiß nicht, ob Putin nicht ein Vampir ist. Keine Ahnung. Ja.
Warum haben wir davor? Das erste Mal den Faden doch verloren.
Vincent, Alter, was für ein Vampirname ist denn bitte Vincent? Vincent,
ja, auf jeden Fall. Final Fantasy 7.
Oh.
Ja. Geht dann immer sofort, aber stimmt, Vincent finde ich auch sehr vampirisch.
Ja.
Hat aber immer lange Haare als Vampir.
Valentin, so ein Empörkommling in so einem Vampir-Clan, weißt du? Mit so blonde Haare sieht noch ganz nett aus, so. Valentin, aber immer so Blut am Mundwinkel. Der kleine Valentin ist wieder ins Dorf gegangen. Die Messdiener sind wieder weniger geworden. Ja.
Okay. Sehr gut.
Fuck V, ey.
Sehr gut.
Ja.
Dings, wo waren wir denn? Fatal Influence, Women's Division.
Wir haben gerade Fatal Influence und
darüber gesprochen.
Und Pure Fortune Collective gegenübergestellt und gesagt, dass auch das faction-technisch bei NXT besser läuft.
Genau, bei die beste Women's Division der Welt-Ding.
Ja.
Genau. Ich finde das aber geil, dass die das claimen. Und ich mag halt sehr gerne, wie sich das aber dann, wenn die das so sagen, wie man so das Gefühl hat, die Show tritt den Beweis an und will den auch antreten. So. Mhm. Indem man zum Beispiel sowas macht wie dann halt Jordynne Grace reinholen. So. Und mit all dem Selbstbewusstsein auch zu sagen, so, ey, das ist Jordynne Grace, die ist Knockouts-Champ, super lang gewesen und super dominant und da ist sie ja, glaube ich, nicht mehr, oder?
Nee, ist schon länger nicht
genau,
mehr.
Genau, seit einer Weile auch nicht. Genau. Und dann,
aber damals, als sie beim Royal Rumble reinkam, war es, glaube ich, noch.
Sie, genau. Ja, ja.
Und da haben sie auch dass so du sie da präsentiert hast, das erste Mal im WWE-Kosmos und dann zu NXT, ist geil, das ist auch ein Statement.
Voll. Genau, genau. Und dass man halt einfach sagt, so, wir benutzen das mit einem Selbstbewusstsein, dass unsere Women's Division hier schon nicht abstinken wird. So.
Mhm.
Das finde ich halt schon geil, so, weil ist ja so, die TNA Knockouts Division hat diesen Ruf, die vielleicht beste Women's Division der Welt zu sein.
Mhm.
Und als NXT dann zu sagen, nee, wir sind das, und dann holst du welche von den rein, um das zu beweisen, das hat schon Eier.
Ja.
So.
Dass die da auch reingehen, so, ne?
Ja,
ich weiß gar nicht, wie der Vertragszustand ist von Jordynne Grace, ne? Ich habe keine Ahnung, ob die frei ist, ob die bei NXT ist, ob die bei TNA ist, keine Ahnung.
Ja, soweit ich weiß, ist die fest bei TNA immer
okay.
noch auch. Also nagel mich nicht drauf fest, so, weil ich kenne die Verträge natürlich auch nicht, aber glaub schon, dass es immer noch ein Kooperationsthema ist. So. Sie ist ja auch eher so ein Hin- und Wieder-Zaungast.
Aber auch smart, dass man dann genau an diese Division auch geht, an diese Company, so, ne?
Mhm.
Für NXT.
Voll. Voll.
Krass, ja.
Ich meine, für die Männer hat man da jetzt nicht so todes viel rausgeholt. Joe Henry? Aber das hat Joe Henry mehr gebracht, als es NXT gebracht hat.
Ja, ja, total. Absolut. Ja.
So.
Ja. Weil Joe Wesley war es gut, weil sein Vance dahin gekommen ist.
Das stimmt.
Für den Heel-Turn war es gut.
Ja.
Mhm. Ja, ist so ein süßer, ja, genau.
Das ist schon heftig. Mir ist vorhin noch irgendein Name eingefallen. Nikita Lyons.
Mhm.
Ich finde Nikita Lyons, also ist nicht mein Cup of Tea.
Nee, meiner auch nicht.
So.
Nee.
Aber ich finde das trotzdem sehr interessant, weil sie ist wieder so eine so jemand, der, sie hat jetzt keine Faction, aber sie würde über diese Obafemi versus Tony D'Angelo Fehde ja auch ein Stück weit aus einer reinen Women's Division Geschichte rausgezogen.
Ja.
So, ne, indem sie Adriana Rizzo halt verprügelt hat und dafür einen Pelzmantel geschenkt bekommen hat. und ich finde, in diesen so verschiedenen Spielarten von halt Attitüde finde ich Nikita Lyons total interessant. Weil sie hat so sehr so dieses so Theaterschauspielermäßige und hat ja auch so ein bisschen diesen Background, oder? Also die singt ja auch und stuff, so die hat so was sehr Musical-mäßiges, ja. So Overactedes.
Ja.
Und das ist so, in diesem Konglomerat, wo wir da sind, ist das halt auch nochmal eine Facette von einer Person, die ihr Publikum findet. Und sie darf das halt, finde ich, voll ausspielen. Sie hat eine ganz andere Art, so Gestik und Mimik und so halt zu overacten, als dass das klassische Wrestling-Overacting ist. Das wirkt halt mehr, wie gesagt, wie Theater.
Ja,
ich finde es voll geil, dass das auch den Platz bekommt. Und die hat ja auch einen stabilen Push gerade. So,
ja.
In völliger Selbstverständlichkeit, ohne dass es dafür halt irgendwie einen Titel oder irgendetwas braucht. So, das ist schon spannend.
Und dann läuft sie da so rum und gibt so in so einem Nebensatz, während sie dahergeht, noch irgendwie was dieser komischen, wirklich albernen Highschool-Storyline zwischen Ashanti Adonis und Carmen Petrovic mit so.
Ja, also, stimmt, stimmt, Anderson, stimmt.
Ja.
Oh, Ashanti the Adonis.
Still waiting for the text, Adonis.
Ashanti the Adonis ist wirklich so peak unangenehm. Es ist krass, wie doll man jemanden unangenehm machen kann. Wahnsinn.
Das ist so geil.
Wahnsinn.
Jedes
Mal, wenn er sich die Lippen leckt, stirbt etwas in mir.
Das ist die Art, wie er redet.
Ist unglaublich. Ne? Ist unglaublich.
Ja.
Wirklich, mit welcher Hingabe er eklig ist. Ist crazy. So, ja. Wirklich.
Ja.
In Zeiten des Vince McMahon-Prozesses eigentlich nicht tragbar.
Ja, weiß ich nicht. Er macht ja jetzt. Nein, er ist ja einfach nur dumm am Flirten. Also er macht ja jetzt eigentlich keinen Scheiß. So.
Nein, aber er wirkt dabei halt schon einfach super sleazy und eklig. So. Ich finde schon, man hat das Gefühl, er ist schon so ein Typ so, das ist dann auch nicht okay, worauf der hinaus will.
Weiß ich gar nicht, ob ich da so unbedingt mitgehe.
Ich finde ihn nicht nur schmierig.
Ich finde ihn gar nicht so schmierig wie du, glaube ich, gerade.
Krass.
Ich finde ihn, weil ich ihn, aber das habe ich oft mit Leuten, also wenn ich Leute aufgrund von irgendwelchen Attributen nicht ernst nehme, dann habe ich weniger Probleme mit denen, weil ich die nicht ernst nehme.
Findest du den dann ungefährlich? So,
ich finde den dann ungefährlich, weil ich die nicht ernst nehme.
Ja, okay.
Aber wenn ich dann auf Carmen Petrovic gucke, die wird halt so ein bisschen als das naive Blondchen auch dargestellt,
ja, ja.
aus so einem scheiß Highschool-Film. Wenn ich das an ihr dann wieder so betrachte, dann denke ich mir wieder, ja, ich habe auch nicht so Lust, dass die nette Carmen von so einem The Adonis irgendwie komisch angegangen wird, aber dann waren sie doch zuletzt so ein bisschen auf Augenhöhe wieder, habe ich das Gefühl, weil ich glaube, weil ich bei Ashanti gesehen habe, dass er tatsächlich wirklich an ihr interessiert ist.
Ja,
und ihn das wirklich mit der Nikita Lyons-Geschichte, mit dem Satz, hat ihn wirklich genervt. So. Und dann war Carmen. Worüber reden wir eigentlich, Alter? Um Himmels Willen.
Ich hab das gerade sehr genossen, wie du da reingegangen bist. Ja.
Ja, aber Gott, okay. Wie kann man über den Scheiß reden?
Er gibt mir auf jeden Fall Predator-Vibes.
Ja, ich okay.
Ich hab wirklich das Gefühl, das wird unangenehm. Aber das soll er ja auch sein, ne? Er soll ja auch unangenehm sein.
Ja,
man soll
genau.
sich so denken, oh Mann, Carmen, fall doch nicht auf den rein.
Ja.
Jetzt mach den nicht, versucht ihn nicht auch mit seinen eigenen Waffen zu schlagen und ihn eifersüchtig zu machen.
Ja.
So. Also, es ist very much Klischee.
14-Jähriger, Alter.
Ja, ja, voll.
Geil.
Wie
dumm.
So. Aber ja, weißt du.
Also das erwachsene Leute, die sind irgendwie 30 oder so, weißt du?
Weißt du, das Witzige ist, wenn wir jetzt genau darüber, also auf diesem Level versuchen würden, über eine Undercard-Fehde, weil das ist die Fehde Carmen Petrovic versus Ashanti The Adonis.
Versus oder Tag, wer weiß.
Ja, egal. Ja gut, okay, erstmal ein Tag-Team-Match, aber egal. Wenn man über sowas sprechen wollen würde beim Main-Roster, ja, da würden wir ein bisschen suchen. So. Also weil die haben jetzt über ein paar Wochen ein paar Segmente bekommen, wo es Zaungäste gibt, die das kommentieren. Leute sehen das, weißt du?
Ja.
Das ist ja auch so, NXT fühlt sich ja auch immer so ein bisschen an wie so Big Brother, weil alle Leute in jedes Segment mal reinlaufen und einen Kommentar dazu abgeben. Und die schwenken ja auch immer so ineinander über.
Literally, ja. So. Die laufen wirklich halt in diese Segmente rein. So, ja.
So durch dieses Performance-Center-Ding hat das halt so diesen Vibe von, wir gucken halt einfach zu, wie die da irgendwie auch alle immer sind. Und wie gesagt, so, und bei WWE wirkt das öfter mal so wie so abgerieben verriegelte Welten, so, ne? Das Judgment Day Clubhouse ist gefühlt halt woanders.
Dimension, das ist wie so einem schwarzen Lochbeutel in einer anderen Dimension, oder so,
ja.
Ja,
ja.
So, Shoutout D&D, Pathfinder, ja.
Und ich mag das tatsächlich ganz, ganz gerne, weil das Dinge eine Bedeutung gibt, weil jede Geschichte immer wieder von irgendwem anders halt kommentiert wird und Leute mit Relevanz mal in was Mittelrelevantes reinlaufen und es dadurch aber aufwerten, so, dass sie halt irgendwie damit interagieren, so. Und ey, also bei vielen Dingen, die bei Raw und SmackDown in der Women's Division passieren, also wie gesagt, das wirkt halt wie, wir schalten jetzt einmal kurz dahin um und danach geht das eigentliche Programm weiter, weil das müssen wir halt auch ein bisschen machen für die Quote, ihr wisst schon,
ja.
Wir haben so Auflagen, so, aber danach zeigen wir wieder Fußball, ist schon okay.
Ja, so, ja.
Und so ist das halt ein bisschen. Das juckt niemanden, nicht mal die anderen Anwesenden dort so.
Stimmt.
Das Geflecht kommt halt nicht zustande. Es findet so nebensächlich statt. Und bei den guten Geschichten, bei WWE im Main Roster, bei Raw und SmackDown, da passiert halt genau das. Da lässt man Leute mal tangieren. Da geht dann zum Beispiel, hatten wir in der letzten Episode, ich habe das Segment geliebt, als wir das auch nochmal besprochen haben, diese Rekrutierungsgeschichte, dann sind die dann halt unterwegs und sprechen halt einen Seth Rollins an, der gerade nichts mit der Bloodline-Story zu tun hat, aber pieksen den halt kurz nochmal an, um dem halt nochmal ein Gewicht zu geben und zu sagen, nein, diese Geschichte von Roman, der gerade zwar irgendwie von Leuten gemocht wird, aber in Wirklichkeit eine ziemliche Vergangenheit als ziemlicher Wichser hat, müssen wir noch einmal kurz erinnern, und das macht Seth Rollins. Und das ist nicht irgendwer so. Und der hat eine ziemlich starke Meinung zu dem so. Ja. Das gibt ihm ja Relevanz. Ja. So. Und das passiert in den guten Geschichten, an die man glaubt. Und alle anderen, die ein bisschen egaler sind, die laufen so in ihrem kleinen Kosmos und kochen so in ihrem kleinen Südchen vor sich hin.
Ja,
so.
Völlig isoliert. Das stimmt. Jetzt vermischt man ja sogar noch irgendwie diese Bronson Reed Rollins Sache noch in diese Bloodline-Geschichte und so.
Ja.
Da passieren immer so Dinge, ne? Auch diese Cody Rhodes Kevin Owens Sache ist ja auch total verwoben mit noch anderen Leuten und so, ne? Du hast, ja, das stimmt. Und du hast immer General Manager Interaktion auch damit, ne? Das hast du bei vielen Women's Sachen auch nicht. So in dieser Form, so, ne? Dass die Leute so rauskommen. Das sind meist nur Backstage-Segmente. Mhm. In Adam Pearces Büro oder so. Irgendwie. Aber bei den großen Sachen, da kommen die GMs halt immer raus in den Ring. Ja.
Viele Women's Division Segmente finden ja auch gar nicht mehr im Ring statt, weil es niemanden jucken würde. Und das ist ein Kernproblem.
Mhm.
Du kriegst die Leute aber auch, du kriegst auch die Resonanz vom Publikum nicht, wenn du es nicht versuchst.
Mhm. So. Ja, und da sind wir wieder bei diesem einen Ding, was wir eben bei Tiffany Stratton hatten. Man traut es sich vielleicht nicht. So, weil man den Frauen weniger zutraut im beruflichen Kosmos. So, das ist echt krass. By the way, fällt gerade auf, Ava Reigns. Auch einfach die einzige weibliche Autoritätsperson natürlich bei NXT.
Mhm.
Ne?
Ja.
Und das heißt nicht Autoritätsperson, aber Führungskraft.
Ja, sie kriegt ziemlich viel Screentime als solche auch. So.
Ja.
Muss man schon sagen.
Warum auch immer, sie ist fürchterlich, nach wie vor.
Aber aber sie hat halt
richtig scheiße.
Ich verstehe voll, wo du herkommst. Ich finde sie auch qualitativ nicht gut und irgendwie spielt sie trotzdem ihre Rolle gut auf so eine Art. So, ich glaube, sie macht genau das, was sie machen soll.
Sie hat ein gutes Skript, aber sie kann es nicht performen. Das Skript, was sie inhaltlich macht und so, das ist, glaube ich, eine gute Idee.
Mhm.
Aber es ist eigentlich die falsche Person. Wenn da eine talentierte Person wäre, wäre das der Hammer. Ich glaube, das ist das Ding.
Ja, also natürlich wäre das besser mit AJ Lee. AJ Lee immer noch favorite female executive of all WWE times.
Krank, dass sie das mal war.
Ja,
ja. Ja.
Aber es war großartig. Es war großartig.
So. Ja. Stimmt.
Paige
war auch gar nicht so schlecht.
In dieser Management-Rolle mit einer, also muss man ja fast sagen, Persönlichkeitsstörung.
Ja.
Also, wow. So.
Paige war auch nicht schlecht. Damals fand ich. Die war auch mal GM.
Mhm. Von Vicky Guerrero möchten wir kurz nicht reden.
Nee. Sonya Deville aber auch gut.
Stimmt. Oh ja, Sonya Deville versus Adam Pearce, geil.
Ja.
Ja, stimmt. so, aber Dings, Ava Rain. Ach so, genau. Sie hat, finde ich, wobei nicht viel mehr. Nee, okay. Ich würde sagen, Ava Raine kriegt aber wirklich sehr doll diese Rolle als so, sie ist die prägende Figur bei NXT, gerade zugeschrieben, so richtig so die Gestalterin. Mhm. Mehr als zum Beispiel Adam Pearce, der irgendwie versucht, seinen Laden zusammenzuhalten, ohne dass er abfackelt.
I need a drink.
Genau, so. Und vielleicht ähnlich, wenn auch auf eine ganz andere Art, nämlich auf eine viel weiblichere, diplomatischere Art, als Dings.
Nick Aldis.
Genau. Nicolas Aldis. Ja. So, der halt...
Aldi Nord.
Der halt direkt mit so einer... so einer, weiß ich nicht, wie halt so der Vorgesetzte, der angestellt wird und sich beweisen will, Attitüde da reinkam. So, ich krempel den Laden jetzt erstmal um. Ja. So. Und mir ist scheißegal, was ihr wollt. Ich mach das, wie ich das sag.
So, und mein Kopf ist viel zu klein für meinen Körper.
Genau. Ja. So. Da finde ich das schon ganz geil, wie wenig sich Raw und SmackDown, wie die Shows der jeweiligen GMs anfühlen und wie sehr sich Ava Raine anfühlt wie diejenige, die NXT schmeißt.
Interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich da so mitgehe, ob mir das auch so geht. Ich finde, Ava Raine ist tatsächlich präsenter als die anderen beiden GMs in den Shows.
Ja,
sicher. Das ist ein Ding. Also da gehe ich mit. Vom Schmeißen her weiß ich gar nicht so.
Nee, warte. Schmeißen ist auch nicht das Ding. Nee, ich muss es noch anders formulieren. Ich muss es tatsächlich anders formulieren.
Du musst gar nichts. Dein Podcast.
Ich will meinen Punkt nochmal anders klar machen. Nee. Adam Pearce und Nick Aldis haben halt diese Rolle und sortieren halt irgendwie den Stuff, der da halt so ist, weißt du, und sagen dann halt mal hier Vertrag, da Vertrag und ich habe festgelegt das. Und Ava Raine ist diejenige, zu der gehen Leute aktiv, wenn sie was wollen. So, Ava Raine ist so, also das gibt mir auch noch mehr diesen Big Brother Vibe von so, Ava Raine macht das dann halt klar für die Leute. Das ist so der springende Punkt, auf den ich hinaus will. So, Adam Pearce und Nick Aldis versuchen halt Dinge aufzudrücken und müssen halt so Business machen und so. Und Ava Raine ist halt so, weißt du? Ja, okay, ihr macht es jetzt so. Und ey, let's talk to Ava about. Das gibt's zwar auch mit Nick Aldis und mit Adam Pearce, aber es fühlt sich halt immer anders an vom Ding her. Sie ist viel, viel, viel mehr Vermittlerin. So, und weniger so diese Boss-Figure. Ich finde das ganz geil.
Interessant. Muss ich mal mehr darauf achten. Ich kann das gar nicht so bestätigen. Weil ich immer noch so gerade Segmente sehe, wo so ein JD McDonagh sagt, ich mach das Match jetzt klar und ich gehe jetzt zu Adam Pearce.
Natürlich sagt
und
er
so,
das.
Weißt du?
Ja, so. Ja. Aber man sieht dann nicht, wie er da hingeht. In der Regel. Und das ist dann kein Thema.
Er verlässt die Kamera.
Ja. So. Und vielleicht habe ich dieses Bild auch nur aufgrund der offensichtlichen Limitierung von Ava Raine, die du gerade schon angesprochen hast, so dass sie deshalb so wirkt, als würde sie das so diplomatisch durchverwalten. Kann schon sein.
Dieses komische Segment, wo sie jetzt dabei ist, ach nee, das hast du noch gar nicht gesehen, das war bei der neuen NXT. Hast du das gesehen am Tisch, wo sie mit diesem die Tech Division neu justieren wollte? Da waren sie in so einem Backstage-Segment, sie saß am Head of the Table und da waren die so andere Tag-Teams da und sie hat das...
Nee.
Okay.
Nee, genau. Das noch nicht.
Aber auch das, also genau so, wie ich es gerade beschrieben habe, war das Segment und sie macht so Ansagen da, dann schreien auch mal irgendwie alle durch und dann brüllt sie einmal und dann haben wieder alle Fokus auf sie. Die hat schon eine krasse... Ava Raine ist tatsächlich, wird mehr respektiert von den Leuten, von den WrestlerInnen als Pearce und Aldis.
Ja.
Das ist halt krass. Ja. Darauf sind wir noch gar nicht zu sprechen gekommen.
Ja.
Das ist ein Ding und ich weiß, es sind ja immer noch mehr Männer als Frauen da, im Wrestling-Kontext. Und ich glaube, die Männer wagen weniger bei Ava Raine. Gehen die nicht so an.
Das ist doch super gut. Ja, das ist noch viel besser eigentlich das ausgedrückt, was ich gerade nicht so richtig hinbekommen habe. Ja, tatsächlich. Sie ist mehr eine Autorität als die beiden anderen.
Gott, Ava Raine ist ein Plädoyer für eine weibliche Führungskraft und die Vorteile und so und sonst was.
Tatsächlich, ja. Und sie lebt das ja auch in einer sehr weiblichen Form vor, indem sie das halt, ne?
Ja.
So, natürlich hat sie eine Autorität, aber sie spielt die nicht aus, wenn sie nicht muss. So, wenn es einen Tumult gibt, dann ist sie so, ne? Aber sie ist jetzt nicht so, ich schmeiße den Laden mäßig.
Alter, während so, die anderen beiden total emotional werden immer und so und total so manchmal über die Stränge schlagen und
so. Und dann hast du ja direkt unter ihr so einen Robert Stone, der halt so ein Emporkömmling versucht zu sein. So. Und man sieht an dem Gefälle zwischen den beiden aber richtig gut, wie sie halt einfach die bessere Authority-Figure ist, weil ja. Robert Stone all die typischen Fehler macht,
ja.
die basically Nick Holtis und Adam Pearce auf eine Art auch machen würden, wenn nicht in so extrem. So. Aber tatsächlich, ja. Und allein das, dass du bei NXT wirklich eine weibliche Führungsperson hast, die nicht das Charisma hat, das die beiden anderen Dudes haben, weil Adam Pearce Null. Und vor allem Nick All, das sind wirklich charismatische Dudes.
Ja.
So. Und auch gestandene Wrestler. Ava Rain ist eine gescheiterte Wrestlerin.
Ja, so. Das muss man so sagen. Ja.
Die hat nicht so diese Anlagen von, okay, das sind jetzt die Posterboys, die stellen wir da hin, das wird schon super. So.
Ja.
Die sehen so aus, sondern sie erarbeitet sich das offensichtlich mit ihrer Arbeit, weil sie eigentlich gar nicht prädestiniert für diese Rolle ist.
Geil.
Aber sie macht einen guten Job.
Geil. Das läuft da bei NXT halt so, ne? Da ist viel weniger Chaos. Bei NXT werden halt nicht ansatzweise so viele Leute mit einem Krankenwagen abtransportiert, yeah. wie bei Raw und SmackDown jede Woche.
Ja. Yeah.
So, weil irgendwie Bronze Reed durchdreht oder, yeah. oder so. Das ist tatsächlich interessant. Dass wir jetzt darauf gekommen sind. Das
witzig.
Das wirklich eine geile Sache. Auch so Nick Aldis und Adam Pearce, die sind halt so super temperamentgetrieben, impulsiv, haben halt viel mehr so persönliche Connections, die manchmal so ein bisschen fraglich sind zu den Wrestlern auch und so.
All das, was man sonst Frauen vorwerfen würde in der Berufswelt.
Ohne Scheiß. So dieses Verhältnis zwischen Nick Aldis und Cody Rhodes und so.
Mhm.
Adam Pearce ist immer überfordert und sagt dann halt immer, das ist eine Catchphrase von ihm. I need a drink, sagt er halt in jedem achten Segment.
Yeah.
So, das heißt, er ist überfordert und muss sich mit Alkohol betäuben, um seinem Job gerecht zu werden.
Ja.
Was ist denn das für ein Kackzeugnis?
Ja, ja,
und sagt er vor der Kamera so, ne?
Ja.
Also die Leute sind total, Adam Pearce ist total durch und die haben ständig irgendwelche Probleme. Nick Aldis hat Bloodline nicht unter Kontrolle und so. Da passieren so Dinge und Ava Rain, alles unter Kontrolle, macht das total cool.
Adam wow. Pearce ist, genau, Adam Pearce ist durch, der versucht zu überleben und dass der Laden nicht in die Luft fliegt.
Ja.
Nick Aldis ist ein Karrierist.
Ja.
So. Und Ava Rain macht ihren Job. Und Ava Rain macht ihren Job gut.
So. Wie geil.
So. Ja.
Und auch die Männer hat sie im Griff. So, die kommen jetzt nicht. Es gibt dann mal so ein, jetzt kam so, wie heißt dieser Ficker? Eddie Thorpe oder so? Gibt's den?
Eddie Thorpe, ja.
Der kam jetzt irgendwie an und hat irgendwie, war total sauer irgendwie, weil Ava Rain eine scheiß Entscheidung gefällt hat. Verstehe ich sogar. Der hat sich unfair behandelt gefühlt so. Hat sie so angegangen, aber eben nicht so, wie jetzt irgendwie andere Wrestler Adam Pearce oder Nick Aldis angehen. Mhm. Die bedrohen die ja manchmal so auch. Ne?
Ja.
Das ist ja wirklich körperliche Bedrohung. Zum Teil so spielt eine Rolle. Und der war einfach so enttäuscht und so. Und dann war Ava Rain, hat auch Schwäche gezeigt. Also sie ist jetzt nicht so als perfekte Führungskraft dargestellt. Sie macht auch Fehler und
ja.
so. Aber es war so ein ganz anderes, so nachvollziehbares Szenario. Dieser Thorpe war irgendwie genervt und so, hatte seine Argumente auch. Und Ava Rain war so ein bisschen, ja, irgendwie hast du recht, scheiße, ich lass mir was einfallen so. Also auch dieses Fehlerhafte ist für mich als Zuschauer more relatable so, als das, was ich so bei Pearce und Aldis sehe.
Ja, total.
Oder so, weil es meinem entspricht auch meinem Arbeitsalltag wäre. Wenn ich mich irgendwie unfair behandelt fühle, dann gehe ich zu wem hin und sage das so. Ich habe auch eine weibliche Führungskraft bei meinem Lohnjob so und kann das so reden und bin dann mal genervt und so. Damit kann ich halt relaten. Ich kann nicht damit relaten, dass ich halt irgendwie genervt bin und dann irgendwie ein Bedroher. Also ich gehe jetzt nicht zu meinem, es gibt dann drüber nochmal eine Führungsperson bei meinem Lohnjob so, der halt irgendwie ein Mann ist, den bedrohe ich selten körperlich so. Irgendwie.
Selten.
Das ist,
aber überleg mal, und du hast auch nicht so dieses Gefühl, dass der halt immer, wenn du aus dem Büro gehst, so ist, oh, ich brauche einen Drink.
Genau, ja. Ja. Wobei doch, das habe ich auch. Aber nicht wegen mir. Ja.
Okay. Aber tatsächlich, also ich wäre gar nicht auf Ava Rain gekommen. Voll gut, dass du sie angesprochen hast.
Wir reden gerade schon eine Viertelstunde über die.
Ja, ja, ich glaube, du hast sie auch eigentlich gar nicht so als Positivbeispiel nehmen wollen. So.
Nee, ich habe sogar Ava Rains genannt am Anfang.
Das macht nichts. Was absurd ist, warum man sie nicht so genannt hat, aber vielleicht auch nachvollziehbar. Weil es hätte ja auch scheitern können und richtig kacke werden können alles.
Ja.
Aber es ist schon eigentlich super passend für NXT, dass die eine weibliche Führungskraft haben, die dieses Augenhöhe-Ding bei trotzdem Führung halt viel besser hinbekommt. So. Ja.
Da hat sich Shawn Michaels zurückgenommen, der hatte eigentlich total. Vorher den Job.
Ja, total. Shawn Michaels ist auch viel weniger präsent als Triple H. Auch da wieder, ne? Mhm. Triple H lässt sich in diese typische Führungskraft-Männer-Position von, und da sammelt einer den Applaus für die Arbeit all seiner Leute ein,
ja.
Rolle halten, drängen, und ich nehme ihm nur teilweise ab, wenn er sich dagegen wehrt. So.
Ja.
Dafür ist er halt zu sehr der Wrestler, der er immer war, und Shawn Michaels kriegt das glaubwürdig hin, als der Typ, der halt seine Karriere beendet hat, sie auch für beendet zu erklären und auch jetzt das Kamerading nicht zwingend braucht. Ja. Shawn Michaels lässt sich vor die Kamera zerren, wenn es halt mal wichtig ist, so, aber ansonsten überlässt er das anderen, und das ist eine sehr gute Entscheidung.
Kleiner Makel, das Saudi-Arabien-Tag-Match mit Undertaker und Kane oder was?
Also da wurde halt einfach mit, keine Ahnung, genug Geld für die komplette College-Laufbahn von 3 Kindern geworfen.
Oder? Ohne Scheiß.
Ja, das mal. Ja, nicht annehmen, ist schon klar, ne? Rückgrat haben, aber.
Gut, dass du diese Antwort noch gegeben hast, ja.
Ja, so.
Geil.
Und weißt du, wenn bei Raw oder SmackDown dann Damen mal mit dem Management sprechen, dann ist halt Chelsea Green, die denen auf den Sack geht und nicht ernst genommen wird.
Oh, stimmt. Wenn wir schon Gegenüberstellung machen, NXT und Managers, dann müssten wir auch das gegenüberstellen. Wie reagieren die Frauen mit den Authority Figures? So,
ja.
So. Stimmt. Das ist meistens einfach echt peinlicher Fick so.
Ja. Oder hat Rhea Ripley groß Gespräche geführt?
Nein.
Nee, ne? Die drückt ihre Dinge halt durch. So, man sieht es halt nicht.
Ja.
Ja.
Und das ist sonst immer nur so ein Zickengeballer, ne? Wenn die Sean mit Adam Pearce da stehen und so, dann wird immer so rumgezickt und er ist immer genervt am Ende und dann sagt er, I need a drink.
Er ist wirklich genervt von, also klar, Chelsea Greens Job war ja auch irgendwie nervig zu sein, aber auch das, dass man dort eher dieses Klischee geht, das ist auch bezeichnend auf eine Art.
Ja. Ja, krass.
Witzig. Also im besten Fall ist NXT schon so der Blick in die Zukunft, wie das vielleicht mal bei den Main-Shows sein könnte, wenn man da halt da ankommt. So.
Ja.
Oder es wird für immer so sein, dass NXT die Voka-Alternative zu SmackDown und Raw ist.
Soweit kann man aktuell nicht gehen, nein, weil es nicht wirklich woke ist, weil ist viele nicht der Frauencharaktere schon in übelsten Frauenklischees agieren. So, da sind sehr viele so zickige bei und so diese Highschool-Mädels und so, da ist so viel dieses Missgunstding und so, da sind so Frauenklischees bei, die man eigentlich überwinden müsste. Also ich finde die Charaktere an sich bei NXT nicht wahnsinnig modern.
Null, nein.
Das
aber
ist
das
halt
sind die
Problem.
Männer auch nicht, ne? Nur mal so. Also
auf keinen
so,
Fall, die Männer eigentlich, ja, ist genauso schlimm.
Ist genauso stumpf.
Ja, du hast diese auch so ein Tony D'Angelo und so, ne? Das sind keine modernen, krassen, kreativen Charaktere oder so. Meist Stereotypen,
ja,
die dafür da sind, also diese Gimmicks und so sind dafür da, um diesen jungen WrestlerInnen irgendwie das Business zu zeigen, reinzukommen, und dann emanzipieren sie sich hoffentlich irgendwann von diesen Stereotypen und werden irgendwie was Eigenes, Geiles.
Weißt du, was lustig ist? NXT sind altbackene Charaktere und Geschichten in einem modernen Gewand. So, weißt du, paritätisch und so, all das. Und WWE sind Geschichten, also Raw und SmackDown sind Geschichten zu durchaus moderneren, tieferen Themen in einem stockkonservativen Gewand.
Wie bescheuert ist denn das?
Aber es ist so.
Es ist wirklich so.
Oder
was soll
Umfeld,
denn das?
Nicht Gewand, sondern Umfeld, ne, in der Struktur.
Ja,
so,
ja,
so,
ja, klar.
So, Männer dominiert.
Ja.
So, ja. Aber es ist schon so. Also, ne, du hast so dieses Männer zeigen Schwäche und das hast du in den Stories. Ist es bei Raw und SmackDown auf jeden Fall mehr das Ding.
Mhm.
Aber es ist eine durch und durch männerdominierte Show.
Ja.
ja. Witzig.
Und dann hast du so eine zickige Highschool-Faction wie Fatal Influence und so. Aber ja, aber in einem viel geileren Kosmos,
ja,
so für Frauen.
Ja.
Hä?
Wo die Frauen quasi nicht mehr für sich kämpfen müssen, sondern jeder, also sondern es einfach eine gefühlte Gleichberechtigung in der Relevanz zwischen Männern und Frauen gibt.
Ja, genau. Nicht nur gefühlt, das ist so. Das kannst du ja an TV-Time messen,
ja,
zum Beispiel oder sonst wo.
Man könnte den ultimativen Blick müsste man werfen, wenn man halt mal guckt, wie oft hatten die Frauen die Main Events zum Beispiel.
Mhm.
So, das ist immer noch so dieser eine kleine feine Unterschied, aber andererseits Roxanne Perez ist wahrscheinlich schon das nachhaltigste Championship-Investment, das NXT hatte in den letzten Jahren. So, auch über Trick Williams und all die anderen hinweg.
Ja, so. Bestimmt.
Insofern, ja.
Geil, ja.
Aber ja, schon verrückt eigentlich. Aber das zeigt mir halt irgendwie, dass sie die Kurve halt auch kriegen können, ne? So. Dennoch, NXT jetzt, Stand jetzt, ist, was so die Parität angeht und so, weiter als WWE bei Raw und SmackDown jemals war, auch zu Hochzeiten der Women's Revolution nicht. Mhm. Auch da war das schon viel Plakatspruch und viel so, lass mal einen First-Timer machen, das erste Mal dieses und dieses Women's Match machen und so.
Ja.
Und jetzt, wenn halt Jada Parker und Lola Weiss das erste Hardcore Women's Match bei NXT machen, dann ist das ein Nebensatz nur noch.
So. Ja.
Und das ist aber geil, dass das nur noch ein Nebensatz sein braucht.
Ey, dieser
braucht.
Backstein.
Yo.
Ja.
Jada Parker, Alter. Jada Parker.
Ja.
Jada Parker.
Geil. Ja, okay. Top 7 Kojoten-Namen, oder?
Ach so.
Boah, da bin ich. Was war die andere Alternative? Wir hatten zwei Top 7.
Ja, das stimmt. Die andere weiß ich nicht mehr.
Doch, Top 7 Ton.
Oh, stimmt.
Oh, im Wrestling.
Puh. Ja, okay.
Schwierig. Beides keine einfachen Top 7.
Beides wirklich keine einfachen Top 7. Ja. Wenn es dir eine Herzensangelegenheit ist, dann lass uns deinen Top 7 Coyote-Namen machen.
Ich hatte also ursprünglich mal gedacht, wenn es ein männlicher wird, dann heißt der Kojak.
Okay.
K-O-J ist ja auch der Anfang von
Coyote
so.
Mhm. Achso, du willst auf Deutsch schreiben? Okay, ich bin sofort bei Coyote.
Coyote, ja, C-O-J dann, ne? C-O-Y.
Ja, C-O-Y, genau. Ja.
Der ist egal.
Okay.
Also da mein Löwe Humphrey heißt, müsste man tatsächlich eigentlich schon eher einen englischen Namen nehmen.
Eher einen englischen Namen.
Auch für eine Coyotin.
Mhm.
Weibliche Namen für mich generell schwieriger, weil ich öfter in meinem Leben über männliche Namen nachdenke einfach.
Krass. Also, ja. Okay, meine Erfahrung, die ich bisher mit allen Vätern teile, ist, Jungsnamen sind die Hölle und Mädchennamen sind sehr einfach. Aber vielleicht gilt das auch nur für den eigenen Nachwuchs.
Mm, okay, ja.
So. Ja, also ich glaube immer noch, ich, einer von uns beiden, hätte die Entscheidung für einen Jungsnamen nicht überlebt, möglicherweise. Mädchennamen war sehr einfach.
Wow, nicht überlebt. Doch, geil. Ja. Geil.
Vielleicht ist es leicht dramatisiert, vielleicht aber auch nicht.
Einfach Wrestler durchgehen, also wirklich NXT-Wrestler und dann die Originalnamen einfach. Wenn du jetzt einen Jungen bekommst, Metric, was ist los?
Wow, er heißt Metric.
Metric, Trick Williams, haben wir letztes Mal rausgefunden.
Ach so,
haben wir letztes Mal rausgefunden, den Nachnamen weiß ich gerade nicht mehr, aber der war auch krass.
Ja.
Metric und dann auch ein krasser Nachname, wo wir uns gesagt haben, warum heißt Trick Williams nicht einfach so, wie er original heißt?
Ich kann bei Trick Williams wirklich nicht mehr anders, als jedes Mal, wenn er rauskommt und gerade jetzt, wo er auch immer so ein bisschen Flash ja noch angezogen ist, seit Carmelo Hayes weg ist, darf er auch noch ein bisschen mehr scheinen.
So, naja, und seitdem du ihm dieses Pimp-Gimmick gegeben hast.
Muss ich jedes Mal, denke ich jedes Mal für mich, ey, das Tricky the Pimp.
Achso, da willst du hin,
da will ich immer hin. Das ist für mich immer sofort Tricky the Pimp. So.
Ja, ja.
Ja. Naja, gut.
Ist Tricky dein erster Name für die Coyotin, oder?
Nee, sehe ich nicht.
Nee, okay.
Nee.
Okay.
Coyota.
Coyota, Alter. Wir gehen in diese Richtung dieser Top 7.
Du, am Ende musst du aus der Top 7 einen Namen picken.
Coyota.
Für dein Tattoo. Und ich werde dir diese Entscheidung auf jeden Fall nicht leicht machen.
Scheiße. Man könnte immer ein Co nehmen und dann halt irgendeinen Namen mit J, Frauenname.
Coyulia.
Coyulia, Coyana.
Coyana klingt wie ein Gewürz.
Kannst du mir noch, ja, wir haben, ja, Salz, Pfeffer ist okay, kannst du mir noch ein bisschen, eine Prise Coyana noch? Koriana.
Koriana, genau.
Koriana.
Koriana, oh, stimmt.
Koriana ist ein geiler Name.
Koriana ist ein guter Name. Das ist absolut erfunden, aber ist ja egal.
Ist auch gut zu deftigen Fleischgerichten und Eintöpfen. Bisschen Koriana rein.
Ja. Ja, aber also, wir brauchen ja einen passenden Namen, passendes Äquivalent zu Humphrey.
Ja.
Ich finde, Humphrey ist schon sehr.
Bogata.
Wow. Bogota.
Bogota, ja.
Ach, ich weiß nicht.
Humphrey Bogota.
Coyote. Kojotin fällt mir wirklich schwer.
Man kennt so wenige.
Ja.
Ja. Vielleicht so Native American Namen?
Ja, cool, kenne ich ja 12.
Shayna.
Okay.
Shayna ist kein schlechter Name für eine Kojotin.
Das stimmt, ganz tatsächlich. Ehrlich.
Also Shayna Baszler hat Background so.
Hm?
Kommt aus Dakota. Dakota, Alter. Geiler Name für eine Kojotin. Dakota.
Dakota? Im Prinzip einfach nur amerikanisches Englisch für der Köter.
Und was ist ein Kojote? Im Prinzip doch auch nur ein Hund.
Das ist richtig. Dakota.
Dakota.
Dakota ist der Name.
Jetzt ohne Scheiß, oder?
Dakota ist der Name.
Ja.
Humphrey und Dakota.
Humphrey Dakota. Dakota Kai. Dakota ja. Kojote. Alter! Dakota Kai ist die Lieblingswrestlerin meiner Kojotin.
Auf jeden Fall.
Dakota Kojote. Kojota, Alter. Das ist ja super.
Dakota Kojote. Krass. Ja, haben wir es doch. Dakota. Wir haben locker 7 Namen genannt. Und Dakota hat gewonnen.
Und das zum Comeback von Dakota Kai. Jetzt aktuell. Die ist jetzt 1-2 Wochen zurück.
Ja. Fantastisch.
Fantastisch.
Gut.
Gunda, was würdest du dazu sagen, wenn jetzt irgendwer sagt, dass Kojotinnen einfach nicht Dakota heißen sollten?
Watschen, links, rechts, zack, vorbei.